Den klugen Delfin. So fangen wir ab jetzt an. Denn es ist Delfinwoche. Es ist ein wunderschöner Montagmorgen. Pille am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir endlich nach Monaten der Abstinenz, nach monatelangem Christiane F. Gedächtnisentzug endlich wieder montags über Football sprechen können. Und da freue ich mich drauf. Da freue ich mich richtig drauf. Und bei mir ist der Mann, der mich hat rasen lassen nach Hause. Und dann schreibt erst in 10 Minuten. Mike Stiefelhagen, guten Tag.
Hi.
Ja, läuft super. Der Mann hat gute Laune. Fangen wir gleich mal vorab an. Also heute ist Erniedrigungsmontag, auch Mobbingmontag genannt. Dein Fantasy-Team lief super, habe ich gehört?
Jo.
Gut. Wer führt in unserer Division die Division an? Ich. Diese Antwort ist korrekt, falls du es nicht wusstest, aber es bin immer noch ich. Und wir haben einiges erlebt am Wochenende. Ich habe tatsächlich geile Spiele gesehen und ich möchte vorab eine Lanze brechen für alle da draußen, die genauso durchgedreht sind wie wir, die jetzt wahrscheinlich heute Morgen noch auf dem Game Pass zusammengefasst alle Spiele geguckt haben. Ich habe sie alle gesehen. Ihr könnt mir nichts erzählen. Ich bin völlig hooked. Ich bin völlig NFL-süchtig.
Kannst du mal, also wenn dann die ganze Wahrheit erzählen, du hast dein Fantasy-Duell gegen den armen Patex gewonnen, weil der arme Patex einen bestimmten Quarterback aufgestellt hat, und zwar Ryan Fitzpatrick, und dieser Fitzpatrick war verletzt am Anfang des Spiels,
ja,
hat deswegen nicht seine Punkte gemacht, und mit diesen Punkten hätte er eigentlich nicht gewonnen, weil es waren 10 Punkte Unterschied. Ich wurde von Veronika, 20 Punkte, keine Chance. Glückwunsch an Vroni, hat sie gut gemacht.
Jetzt
aber
doch mein Kram nicht klein. Ich hatte Juju Smith-Schuster, der gar nichts gerissen hat.
Ja,
ich hatte
okay,
Kyle
ich hatte
Pitts,
Mike
der
Evans.
Gar nichts gerissen hat.
Mike Evans und Aaron fucking Jones. Willst
ja,
du über
ja
Aaron Jones reden?
Ist ja, da hättest du mal auf den alten Mann gehört. Ich habe also wirklich, ich habe das Gelumpe. Ich habe wirklich, also die ganzen jungen Talente, die kannst du mir alle weg damit. Also ohne Scheiß, die ich ausgesucht habe zumindest. Aber es ist völlig egal. Wir müssen jetzt über diesen Spieltag sprechen und wir werden über diesen Spieltag sprechen, denn ich habe so viel erlebt, dass ich sage, Alter, es ist einfach nur geil. Dazu haben wir auch eine passende Sprachnachricht. Da ist jemand wahrscheinlich genauso durch gewesen wie ich. Also das muss man ganz deutlich so sagen. Marc aus Hanau. Ja, die ist kurz und knackig. Deswegen, also Marc aus Hanau fand irgendwas geil. Also ein Spiel. Ich weiß aber nicht, welches.
Gute Männer ist aus Hanau. Eine ganz kurze Frage nur. Wie geil war bitte dieses Spiel? Beste Grüße, der Markus Hanau.
So. Punkt.
Naja, wenn man ehrlich ist, kann man das auf fast alle Spiele beziehen, dass irgendein Spiel sehr geil war.
Auf fast
es war einfach geil. Marc hat recht.
Fand er geil.
Ich gebe Marc recht.
Ich geb Marc auch völlig recht. Also blind gebe ich ihm recht. Ich weiß nicht, welches Spiel du meinst, Marc. Das solltest du uns mal schreiben. Aber ich fand's großartig. Und wir fangen jetzt einfach mal oben an. Also The Battle of the Birds, damit fangen wir mal an. Und dazu haben wir auch eine Sprachnachricht. Das ist ein bisschen anders ausgegangen, als wahrscheinlich viele erwartet haben. Unter anderem ich als stolzer Fantasy-Besitzer von Kyle Pitts. Den habe ich also sowas von heute Morgen gebencht. Gut, das merkt er nicht, aber ich habe ihn sowas von gebencht. Und zwar mit Ansage. Ich habe ihm mein Telefon auf die App gepöbelt.
Mach jetzt mal die Audionachricht, danach erkläre ich dir was.
Erklärst du mir jetzt Kyle Pitts?
Ja, ich erkläre dir was.
Jetzt erklärst du mir die Fehler im Offense-System. Jetzt geht's ab.
Guten Abend, Carsten. Guten Abend, Mike. Thomas aus Osnabrück. Ich habe mir gerade mal, während ich das Spiel, was Carsten kommentiert, Browns Chiefs anschaue, die Highlights gegönnt von Eagles Falcons. Und da würde ich mal sagen, als Eagles-Fan, da ist aber mal ein Chemie-Leistungskurs rausgegangen bei Jalen Hurts und den Receivern. Der zweite Touchdown oder... Ja, der Touchdown auf Goddard. Puh, den hätten nicht viele dahin geworfen. Das ist schon ein starker Bock. Und die Defense überzeugt, jedenfalls jetzt im ersten Spiel der Regular Season, würde ich jetzt mal sagen, die Defense hat besser gehalten, als die ganzen Experten das gedacht haben. Und viele Fans auch. Von daher würde ich mal sagen, Fly Eagles Fly. Feinen Podcast, den ihr da macht. Weiter so. Man hört sich.
Ja, Fly Eagles Fly. Muss ich ihm recht geben. War gut.
Ja, ich glaube, er meint starkes Stück und nicht starker Bock, weil ein Bock ist ja was Negatives. Wenn ein Bock schießt, meint er, ich glaube,
naja,
das ist
vielleicht
das
ist er auch
Gegenteil.
Indirekt.
Carsten,
erst ich wollte, Köln-Fan und meinte Bock ist was Gutes. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber er hat recht.
Ich wollte dir nur erklären, also ich weiß, du nimmst an vielen Tippspielen teil und kommst ein bisschen durcheinander, aber du hast bei uns auf die Eagles gesetzt. Also du kannst mir nicht erzählen, dass du von Kyle Pitts und so mehr erwartet hast. Bei uns habe ich auf die Falcons gesetzt.
Nein, auf die Eagles. Ich habe auf die Eagles gesetzt, das weiß ich. Darum geht es mir nicht. Mir geht es aber darum, du kannst ja auch verlieren, aber trotzdem kann ja ein Spieler mal Leistung bringen. So, und Kyle Pitts hat ja gar nicht, also der hat ja, also so wie ich im Matheunterricht, da stand teilgenommen auf seinem Zeugnis. Das war nicht gut, was der gemacht hat.
Aber Punkt. Ich bin ehrlich, nicht, also stimmt, Kyle Pitts war schwach, aber nicht nur Kyle Pitts. Also ich muss auch erstmal sagen, ich hätte die Eagles nicht so stark gesehen, wie sie waren. Allen voran Jalen Hurts, der hat ein starkes Spiel gemacht, aber auch Jalen Reagor, Devonta Smith, von dem ich ja selber großer Fan bin, vor allem aber auch die Defense hat diese Offense der Falcons wirklich gut im Griff gehabt. Ich bin enttäuscht von allen in der Offense. Von dem Running Back, von der Running Back-Idee, von einem Kyle Pitts, auch von einem
Kyle, ein
ja,
Wort.
Von Matt Ryan, das war insgesamt einfach zu wenig. Also mir war schon klar, dass die Falcons dieses Jahr jetzt nicht unbedingt ein Super Bowl-Contender sind, aber dass sie die Eagles zu Hause im Dome, weißt du, wie die Stimmung da war? Die Stimmung war überragend. Und die verlieren 32-6. Also du kannst ja verlieren, aber auf diese Art und Weise bin ich also mehr enttäuscht von den Falcons, als dass ich überrascht bin von den Eagles. Aber die Eagles-Fans sollen und können sich auf jeden Fall freuen, weil Jalen Hurts sah wirklich gut aus.
Also brechen wir es mal runter. Ihr müsst, wenn ihr euch die Highlights anguckt, achtet mal bitte auf die Soundkulisse im Hintergrund. Von, yeah, geil, Football, fucking shit, endlich. Am Ende war wirklich so, wir sind nicht hier. Hat ja uns keiner gesehen. Wir haben hierfür nicht Geld ausgegeben, wirklich nicht. Komm, wir gehen einfach, uns hat keiner gesehen. War schon Fremdschämen. Also es war tatsächlich, für mich war es Fremdschämen-Football, denn du hast tatsächlich, also überleg mal, du hast den besten Tight End in der College-Geschichte geholt. Du hast Matty Ice, dem du wirklich den Arsch vergoldet hast mit, also wirklich einem geilen Vertrag. Du hast extrem gute Receiver mit Ridley und Konsorten. Und das Einzige, also, das Einzige, was du zustande bringst, ist Young Ho Koo mit drei Punkten, Halbzeit und danach ist Nada Niente null, nichts.
Also was mir wirklich überhaupt nicht gefallen hat, also ja, Kyle Pitts hätte besser spielen müssen, aber wirklich das Laufspiel über Mike Davis, Cordarrelle Patterson und auch Keith Smith, also das hat mich 0,0 abgeholt. Also ich weiß nicht, Mike Davis hat letztes Jahr stark gespielt bei den Panthers, hat als McCaffrey-Ersatz gut aufgetrumpft, aber er lässt so ein bisschen die Frage offen, ob das wirklich ein Starting Running Back sein sollte, so wie er gespielt hat, oder ob da nicht ein bisschen Qualität fehlt, weil das war insgesamt gegen diese Eagles-Defense zu wenig und ja, ich hätte die Eagles nicht so stark eingeschätzt, die haben mich auf jeden Fall überzeugt. Ich würde es aber gerne gegen stärkeren Gegner sehen als die Falcons.
Ja, weil wir haben ja beide eigentlich gedacht, dass die Eagles es mit einem stärkeren Gegner zu tun bekommen. Also das muss man ja auch mal so sagen. Also, ja. Das ist ja jetzt nicht, dass wir denken, oh, alles klar, das ist die Resterampe der Liga, das sind die Atlanta Falcons. Nein, das war ja schon, dass wir, also die haben ja auf dem Papier, haben sie alles da, was du brauchst, um guten Football zu spielen.
Also was uns beiden klar ist, glaube ich, ist, dass die Falcons Defense traditionell löchrig ist. Das
aber
ist ja
so
auch in Ordnung. Aber die Offense, 6 Punkte, kein Touchdown, das ist für mich mit Matt Ryan, mit Ridley, mit Pitts, mit Hayden Hurst, das ist aber zu wenig. Und Hayden Hurst, das wird ein ganz, ganz schwerer Montag für die Falcons-Fans.
So, jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Ich finde es schön.
Echt?
Ich find's wirklich schön. Denn, ganz ehrlich, Woche 1, Spiel mit Verlängerung, Overtime, spannend bis zum letzten und dann gewinnt, das ist ja wie bei Helden aus der zweiten Reihe, der alte Footballfilm. Ganz ehrlich, dann gewinnen die Bengals gegen die Vikings mit 27-24 in Overtime.
Ich dachte, du redest von einem anderen Spiel, deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert. Bei mir kommt ein anderes Spiel als nächstes.
Ach so, ja, egal. Komm,
wir können ruhig Bengals machen. Bengals Vikings fand ich auch ein geiles Spiel. Ich habe nur, glaube ich, 8-mal in diesem Spiel, ich habe mit Froni zusammengeschaut, Red Zone, ich habe, glaube ich, 8-mal in diesem Spiel rübergeguckt zu Froni und gesagt, Alter, die Vikings, also so, was machen die? Also, du hast so viele Chancen in diesem Spiel gehabt, dieses Spiel zu gewinnen, einen Auswärtssieg in die Bengals zu feiern und du hast es nicht hinbekommen. Und da gibt es, glaube ich, ein paar Spieler, über die man reden muss. Ich fand auf jeden Fall das Laufspiel alles in allem nicht überzeugend über Dalvin Cook, der eigentlich letztes Jahr einer der Garanten war der Vikings. Es gab ein paar sehr gute Momente von Kirk Cousins. Ja. Es gab zum Beispiel, dass er keine Reception geworfen hat.
Auf Cook gab es ein paar gute Momente, aber dann gab es auch wieder schlechte Momente.
Es gab auch ein paar Cousins-Würfe, wo ich dachte, hä? Geht so. Justin Jefferson, glaube ich, war über das ganze Spiel über sehr, sehr gut gedeckt. Das war für Adam Thielen dann wiederum ganz gut, aber Overtime ist immer ein sehr, sehr knappes Spiel. Die Bengals haben hinten raus gewonnen. Joe Burrow hat mir sehr gefallen. Ich finde, Joe Burrow hat gezeigt, warum er ein Leader ist. Er kam nach einer schweren Verletzung zurück und er hat absolut abgeliefert.
Und die Stimmung im Stadion war großartig. Zu Beginn, also erstes Viertel, müsst ihr euch so vorstellen, war wirklich wie beim Schwergewichtskampf Schlagabtausch. Die haben sich tatsächlich das da besorgt, aber irgendwie ist nichts passiert. Und dann haben die Bengals mal eben kurz in Gang 2 geschaltet. 14 Punkte im zweiten Viertel. Alter, das war geil. Und wirklich, unjust. Das ist ein Spiel, wenn ihr die Zeit habt und sagt, pass auf, meine Freundin ist heute Abend, keine Ahnung, die ist aus oder euer Freund ist aus und die sitzt alleine auf der Couch und ihr habt die Möglichkeit, Game Pass oder YouTube, guckt euch nochmal, wirklich 40 Minuten ist die Zusammenfassung. Dieses Spiel ist sehenswert. Punkt. Wie haben wir denn da getippt, liebe Lein?
Natürlich haben wir beide auf die Bengals getippt. Wir haben auch beide gesagt, dass es ein knappes Spiel wird. Also knapper als Overtime ist, glaube ich, schwer möglich.
Ich glaube, ein bisschen Ahnung haben wir von dem Sport.
Ich glaube, die Vikings ärgern sich einfach, weil es hätten sie echt gewinnen können, haben da auch ein paar Leichtigkeitsfehler gehabt. Ich möchte ganz gerne Jamar Chase hervorheben, der hat so viel einstecken müssen nach seinen ganzen Drops in der Preseason. Das war vielleicht mit die beste Rookie-Leistung von allen Rookies, die er da
abgeliefert hat. 5 Receptions, 101 Yards, ein Touchdown und vor allem, wo er die Bälle gefangen hat und in welchen Situationen er die Bälle gefangen hat. Absoluter Glücksgriff.
So musst du als First-Rounder spielen.
Bengals. Ja, definitiv.
So musst du als First-Rounder spielen, auf jeden Fall.
Kommen wir jetzt zu dem Spiel, was wir übersprungen haben. Dann führe ich ja im Tippspiel, habe ich gerade mitbekommen. Das ist
du führst nicht, mit einem Punkt,
ja. Gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht.
Nee. Hör mal auf jetzt.
Okay, ja. jetzt, also da habe ich daneben gelegen. Da habe ich völlig daneben gelegen. Also jetzt, also mal ehrlich. Mal ehrlich. Punkt 1 habe ich Josh Allen in meinem Fantasy-Team. Arschlecken 2,20. 51 Pässe versucht, davon nur 30 angebracht. Das klingt alles cool. Es sah aber nicht rund aus. Das war nicht die Bills-Offense, die man sonst kennt. Definitiv nicht. Wenn Stephon Diggs nur 69 Yards hat, dann weißt du, scheiße, das war ein gebrauchter Tag für die Bills. Und dabei kommt es dann auch raus. Die Steelers gewinnen 23-16. Und dabei haben die Steelers tatsächlich in der ersten Hälfte 0 Punkte gemacht. 0.
Ich bin ehrlich, ich bin von beiden Teams ein bisschen enttäuscht. Also ja, die Steelers haben 23-16 gewonnen. Es war auch vor allem defense-mäßig von Mike Tomlin und dem ganzen Staff eine mega Idee, die Bills da zu kontrollieren. Ich finde auch, dass die Defense einen guten Job gemacht hat. Aber ich bin von der Offense von beiden Teams enttäuscht. Also ja, 23-16, ja, Juju hat dann seine 50 Yards, Claypool hat auch knapp seine 50 Yards. Touchdown, aber nur Diontae Johnson. Najee Harris hatte auch ein paar seltsame Drops drin, ehrlicherweise, wurde ein paar Mal angeworfen und hat den Ball fallen lassen. Ich fand beide Teams, von beiden Teams hätte ich mehr erwartet. Also die Steelers haben gewonnen, das ist das Wichtigste, der Rest ist egal, die Bills haben verloren. Die werden sich freuen, die Pittsburgh-Fans. Aber ich finde, dass beide Teams normalerweise hätten stärker sein müssen, als sie waren. Oder bin ich jetzt überkritisch?
Nein, hast du recht. Hast du völlig recht.
Also nicht nur Josh Allen.
Das ist Quatsch. Also wir können jetzt nicht nur sagen, Josh Allen ist schuld, sondern es war auch defense-technisch war es von den Bills nicht rund. Die haben teilweise, also wirklich in der Zonenverteidigung, haben die Löcher gelassen. Es ist ja völlig klar, also stellt es euch so vor, du hast die D-Line, dahinter hast du die Linebacker und dann hast du dahinter natürlich die Safeties. Und wenn du jetzt eine Zonenverteidigung spielst, dann übergibst du ja, also da ist ja dann wie eine Grenze. So, und diese Grenze musst du irgendwie bedienen. Das bedeutet, der Linebacker lässt sich ein Stück zurückfallen, steht dann sozusagen direkt auf der Grenze. Wenn der Linebacker aber meint, ah, ich bin ganz geiler Typ, da kommt mir einer entgegen. Ach nee, das ist ja gar keiner. Ach, der tut nur so. Dann ist genau diese Schnittstelle natürlich frei. Und wenn der Safety sich dann droppt, also ein Stück zurückgeht, dann ist es kacke. Dann ist es kacke. Und was mir da wirklich auf der anderen Seite bei den beiden Steelers ganz gut gefallen hat, Shogun heißt, wenn du ab und an präsentierst, dass du blitzen willst, also dieses klassische Linebacker geht ins Gap und lässt sich dann wieder zurückfallen, das haben die echt gut gemacht. Es sah echt gut aus. Also
ich gut. denke bei Shogun ab und zu um was anderes, aber ich weiß, was du meinst.
Du bist ein Ferkel, jetzt hör doch mal auf.
Ich möchte nur kurz sagen, wir haben ein paar Nachrichten bei Instagram auch bekommen, ob TJ Watt denn überhaupt das Geld wert sei, was er bekommen hat.
Hast gesehen, ne?
Leute,
egal, wer das geschrieben hat, hast gesehen, ne?
Nicht nur diese beiden Quarterback-Sacks, der hat einen unfassbaren Effekt auf seine Nebenmänner alleine, dass er da steht und die Offense beackert. Also ich finde, wer sich fragt, ob TJ Watt das Geld wert ist, sollte dieses Spiel schauen, weil der war wieder mal einer der Besten. Er ist es wert.
So, er ist es wert. Und jetzt, und das hätte ich niemals gedacht. Ich hätte es niemals gedacht, dass ich das jetzt sage.
Übrigens ganz kurz, for the record, wir haben beide auf die Bills getippt. Also
ja, natürlich, war doch klar. Deswegen habe ich ihn auch im Fantasy-Team. Mann. so.
Ja.
Also, kommen wir jetzt. Also, ich weiß nicht, wie ich das. Doch, komm. Ehre, wem Ehre gebührt. Also, wir sind so aggressiv, wir beißen auch Kneecaps raus und wir wollen und fort und Arbeiterstadt und also wir geben alles und wir wollen diese Franchise umdrehen. Das nächste Spiel, über das wir jetzt sprechen, ist für mich eins der geilsten Spiele dieses Spieltags. 49ers gegen die Detroit Lions. Und ich bin positiv überrascht über Jared Goff. Das passiert mir sehr selten. In den letzten Jahren ist mir das fast nie passiert. Denn wir müssen das nochmal ganz deutlich rekapitulieren. Es sieht auf dem Papier aus 41 zu 33. Okay. So, wenn man aber überlegt, dass die 49ers 24 und 7 Punkte in der ersten Hälfte gemacht haben. Und dann haben die Lions sich einfach gesagt, warte mal, ganz ehrlich, wir lassen uns hier jetzt nicht vergenusswurzeln. Beinahe wäre es mir rausgerutscht. Sondern wir halten jetzt mal dagegen. Und dieser Wille, dieser Kampfesgeist, guckt euch bitte mal die Zusammenfassung an, dass die Lions bis zum bitteren Ende noch mit Onside-Kick ins Gesicht von Kittel, da springt der Ball vom Gesichtsgitter weg. Die Jungs haben gekämpft und genau das will Coach Campbell sehen und genau das wollen auch die Fans in Detroit sehen. Also mein Freund, der da lebt, Holger, sagte, wir sind scheiße happy über das Team. Es geht in die richtige Richtung. Punkt.
Ich bin der Skeptische. Es tut mir sehr leid.
Ja, also ich bin skeptisch, aber du kannst es ja, doch jetzt einfach mal loben.
Es wäre ja auch langweilig, wenn wir immer der gleichen Meinung sind. Also ja, ich lobe die Lions für ihre Mentalität. Da hast du auf jeden Fall den Campbell-Effekt auch gesehen, dass die Spieler auf jeden Fall wissen, sie egal wie schwierig es aussieht, egal wie weit wir hinten liegen, wir geben alles und das haben sie getan. Und auch in der Endphase würde ich das komplette Lions-Team loben. Aber, das ist mein Punkt, ich glaube nicht, dass das möglich gewesen wäre, wenn die 49ers nicht einfach irgendwann gedacht hätten, wir haben eh gewonnen. Und ich finde, das hast du so ein bisschen gemerkt, die haben eigentlich gut losgelegt, bis auf den ersten Snap, den Jimmy G gefummelt hat. Sehr gut. Danach hat er sich gefangen, danach hat er ein starkes Spiel gemacht. Trey Lance kommt einmal rein, wirft einen Touchdown-Pass. Das finde ich überragend.
Snap. Überleg mal, die erste, das ist ja wie bei den Eagles.
Wahnsinn.
Da, Wahnsinn. Der Receiver, erster Catch, Touchdown. Und noch abstruser ist es tatsächlich bei den 49ers. Die stehen, falls ihr das Spiel nicht gesehen habt, in der Red Zone. Und dann kommt Trey Lance. Du denkst schon so, hey, warum? Wieso? Was machen die jetzt? So, und er wirft seinen ersten Ball. Touchdown. Den ersten Ball.
Ja, Touchdown auf Trent
Sherfield. Das ist ein Quarterback-Rating.
War ein geiles Ding. Ich hätte sogar gerne noch ein paar Plays davon mehr gesehen. Also ich habe gedacht, das kommt noch ein, zwei Mal öfter. Aber das war so ein bisschen das, was auch Shanahan angekündigt hat, wie er Trey Lance erstmal einsetzen möchte. Hat mir gefallen. Das Quarterback-Spiel war in Ordnung. Bitter war halt auch, dass Raheem Mostert verletzungsbedingt dann runter musste. Das hast du auch gemerkt. Auch wenn Elijah Mitchell ein starkes Spiel gemacht hat. Raheem Mostert mit seinem Speed, der ist nicht so einfach zu ersetzen. Deebo Samuel ein Riesenspiel gemacht. Kittel hatte starke Momente, aber... Ja,
Sag ruhig. Deebo Samuel, ich wollte es nur noch mal sagen, also in unserem lustigen Draft, wo immer dieser komische Typ mit dem Spitznamen der Hodenkönig da vor mir rumgedraftet hat.
Der Asko, ja.
Ist Deebo Samuel, hatte ich auf der Liste und ist direkt vor mir weggegangen, direkt davor. Ja, und
ärgerlich.
Stattdessen hatte ich, Achtung, Juju Smith-Schuster auf dem Feld, also auf dem Fantasy-Feld.
Das ist ja ärgerlich, aber trotzdem, die 49ers haben für mich im dritten Viertel oder Ende des dritten Viertels einfach aufgehört, Football zu spielen und haben sich von den Lions so ein bisschen runterbeißen lassen. Und es war echt nicht. Ja,
aber das ist doch eine knapp. Gute Leistung von den Lions. Das musst du doch erstmal hinkriegen.
Ist es auch, aber ich kritisiere da auch immer die 49ers für, weil ich glaube, wenn sie so gespielt hätten wie davor, wäre das nicht möglich gewesen. Ich lobe Jared Goff für die zweite Halbzeit, für seine Mentalität da nochmal zurückzukommen oder das Versuchen zurückzukommen. In der ersten Halbzeit sah er aber auch nicht gut aus. Und das muss man, also da als es noch ausgerichtet war,
das war so,
die Interception auf Greenlaw, das war schon...
Das war deutlich.
Das war nicht so gut.
Das war ein Geschenk. Das war ein Geschenk.
Deswegen, ich bleib dabei, ich sehe die Lions noch nicht so stark. Was mir aber gefällt, ist... Sie haben einfach gekämpft. Und das ist das, was man als Fan sehen will. Wenn du verlierst, dann kämpf wenigstens. Das ist etwas, was die Falcons hätten machen können, nicht getan haben. Gibt noch ein paar andere Teams, die es nicht getan haben. So, glaube ich, sagt jeder Lions-Fan. Ist scheiße gelaufen, aber wir haben unser Bestes gegeben. Amon-Ra hatte zwei Catches übrigens noch. Deswegen bittere Niederlage im Endeffekt für die Lions, weil vielleicht wäre mehr gegangen. Ich glaube aber, die Niners haben da ein bisschen mehr zugelassen als nötig.
Pass auf, jetzt kommt eine Überleitung. Wir kriegen andere Leute Geld für.
Wir haben beide übrigens auf Niners getippt. Ja.
Den Löwenanteil an diesem Spiel am Ende hatten natürlich die Lions. Und warum wir jetzt Löwenanteil sagen und warum Mike lacht, kann ich euch sagen. Denn jetzt ist der offizielle Zeitpunkt gekommen. Wir machen Werbung. Und das machen wir sehr, sehr gerne. Denn wir kommen jetzt zu einem Produkt, was Mike und ich tatsächlich richtig, 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 und das richtig können wir jetzt 20 Mal hintereinander sagen, geil finden. Und die Rede ist von Löwenanteil. Wenn ihr jetzt sagt, ey, Löwenanteil, was, kenne ich nicht? Ja, solltet ihr kennen. Wir sprechen über das Thema Ernährung und wir sprechen über Fertiggerichte. Stopp, nein, nicht jetzt sagen, oh. So, Mike ist geil, oder?
Genau, also es ist quasi, ihr könnt euch verschiedene Portionen bestellen, verschiedene Sorten. Ihr kriegt das in so ein bisschen größeren Weggläsern geliefert. Ja. Von Chili con Carne mit Fleisch, ohne Fleisch, von Linsengerichten, Currygerichten gibt es da einiges. Und Carsten hat mir das zugeschickt und ich habe direkt es genutzt, weil das Gute oder das Beste, finde ich, daran ist, es ist nicht nur größtenteils gesund mit vielen Proteinen drin, nein, es ist auch sehr, sehr schnell zubereitet. Und das heißt, du ballerst das in den Topf, machst den Topf warm, maximal 5, wenn nicht sogar eher 3 Minuten und das Ding ist fertig und du hast ein leckeres Chili. Also das hat mir, als ich faul am Samstag da rumlag, auf jeden Fall geholfen, noch schnell mein Essen zu bekommen. Ich fand es sehr lecker.
Und das ist halt genau der Punkt. Das ist, ja, also die Jungs haben sich was überlegt. Und das mag ich immer. Und deswegen haben wir gesagt, komm, Mike und ich machen das jetzt. Also Robin und Thomas heißen die beiden. Und die haben gesagt, pass mal auf, sie möchten gerne eine gesunde und natürliche Ernährung möglich machen. Und das ist ja genau der Punkt, möglich machen. Es ist möglich, loszugehen, alles einzukaufen, zu machen und zu tun. So, aber Mike macht da Twitch, der ist bei Run hin und her, Vroni genau dasselbe. Und bei mir ist es ja auch nicht anders. Mal eben was Gesundes zu essen, wird meistens ersetzt, seien wir ehrlich, zum Beispiel in der ProSieben-Kantine durch irgendein belegtes Brot oder was auch immer. Ist jetzt nicht so geil. So, und die Jungs haben gesagt, okay, wir wollen mal was machen. So, und dann haben sie tatsächlich ganz lange probiert. Und es ist, und das finde ich halt das Coole, es ist, ja, sättigend, es ist reich an Proteinen und Ballaststoffen, also es ist tatsächlich gesunde Ernährung und das ist eine leicht gemachte Ernährung. Du machst, wie Mike gerade gesagt hat, nur das Glas auf und kannst loslegen. Und du hast Chipotle Chili, du hast Linsen à la Provence, das ist auch vegan, Kichererbsen Curry, auch sehr geil und Chili vegan, das sind die vier Sachen und es schmeckt Schweine lecker und es ist vor allem ja nachhaltig, also ne, es ist keine Dose, es ist ein Glas und du hast hier tatsächlich, ja, es wird auf Tierhaltung geachtet, es ist jetzt nicht irgendwie billig Fleisch und irgendwas, sondern es ist wirklich richtig geiler Shit und wenn ihr euch das mal angucken wollt, dann geht mal vorbei auf löwenanteil.com und wenn ihr sagt, oh, das probiere ich auch mal und ihr solltet das probieren, dann machen wir euch jetzt noch ein Angebot. 10% könnt ihr sparen mit Pille 10 und dann könnt ihr loslegen und ich sage euch ganz ehrlich, also das Chipotle Chili, geiler Shit.
So. Das war tatsächlich auch meine Lieblingssorte. Sleeping Dogma, wir sind ja auch gerade live bei Twitch. Sleeping Dogma schreibt gerade rein, klasse, jetzt bekomme ich Hunger. Ja, jetzt Pille 10 und Abfahrt, mein Freund. Abfahrt,
du, wilde weißt Fahrt. Du, was ich gleich essen werde? Ja. Weißt du, was ich gleich essen werde? Ich habe tatsächlich noch das vegane Chili. Und dass ich wirklich sage, oh, ich bin ja immer so, oh, nee, komm, also wenn dann richtig. Das vegane Chili fand ich richtig geil. Mache ich mir gleich warm. 3 Minuten. Also überleg mal, wir reden gerade, 22 Minuten 55 geht dieser Podcast. Und wenn ihr jetzt gleich bei 28 seid, wäre das Essen fertig. Also muss man sagen, ist geil.
Digga, ist einfach ein geiler Shit und hinten raus geht's auch wieder um Football. Also keine Sorge, so. Leute. Löwenanteil, leckere Sache. So, und jetzt geht's so zum nächsten Spiel. Also 49ers, Detroit Lions, wir haben beide auf die 49ers getippt. Wir kriegen beide einen Punkt. Nächstes Spiel wäre also bei mir. Darf ich vorbrechen?
Ja, du darfst sowas von
vorbrechen. Ja. Das war für mich die beeindruckendste Leistung vielleicht des Spieltages.
Ja, Moment.
Du sagst, ich darf vorbrechen.
Ja, du kannst das Spiel ankündigen, aber wir haben natürlich eine Sprachnachricht dazu.
Und zu diesem geilen Spiel gibt es eine Sprachnachricht.
So. Oh Mann, ey, der hat aber heute wieder. Das ist so ein Don Minuto heute. Heute will er wieder schnell schießen.
Ich hab Bock.
Moinsinger, ihr beiden. Liebe Grüße aus Gelsenkirchen. Meine Fresse, was ein NFL-Wochenende. Wobei, heute ist ja nur ein Spiel. Na, egal. So viele Game-Highlights. Mir fallen gerade 2 Stück ein. Einmal die Bengals ziehen die Vikings ab. Richtig geiles Spiel. Jetzt weiß man, warum die einen Kicker gedraftet haben. Und naja, Chandler Jones, ey, 5 Sacks. 5 verdammte Sacks. Das ist eine Ansage, oder? Schöne Woche noch. Geiles Spiel heute Abend. Und let's go, ihr beiden.
So. Denn ganz ehrlich, ist mir scheißegal, was die in Offense gespielt haben. Da Chandler Jones. Geiler Shit.
Also der Rekord der meisten Sacks in einem Spiel war ein gewisser Derek Thomas gegen die Seahawks. Anfang der 90er, glaube ich, auf jeden Fall. 7 Stück waren es, meine ich, oder 8 sogar. Ich kann es gleich mal recherchieren. Auf jeden Fall hatte ich kurze Zeit Angst, dass Chandler Jones, nachdem er 3 Stück im ersten Viertel hatte, dass das noch funktioniert. Aber er hat es fast geschafft mit 5 Sacks. Ein überragendes Spiel von ihm.
7 Sacks ist der Rekord. Aufgestellt am 11. November 1990. Und wenn Derek Thomas nicht den Fuß vom Gas genommen hätte, dann wäre das zweistellig geworden. Derek Thomas, damals ein Ausnahmeathlet, wirklich ein absoluter Ausnahmeathlet. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler, leider viel, viel, viel zu früh gestorben. Problem war, er war immer zu spät, wirklich immer zu spät und immer hektisch und im Glatteis war er dann auch zu spät und hat leider die Kontrolle über sein Auto verloren. Aber es hat mich tatsächlich, und das muss ich ganz ehrlich sagen, an meinen Lieblingslinebacker, an Derek Thomas erinnert, was Chandler Jones da abgeliefert hat. Der hat regelmäßig Meet Me at the Quarterback gespielt. Der hat Tannehill wie so eine Tanne regelmäßig gefällt. Zack, 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 dabei ist noch nicht mal Weihnachten.
Ja, also es war ein krankes Spiel von Chandler Jones. Übrigens, ich habe bei der Recherche noch rausgefunden, das Spiel mit den meisten Sacks eines Teams waren die Philadelphia Eagles 1952. 14 Sacks in einem Spiel. Ja. Also, ich weiß nicht, ob wir das nochmal erleben werden, aber Chandler Jones mit 5 Sacks, wirklich komplett geisteskrankes Spiel. Aber nicht nur er hat überzeugt, also generell die Cardinals Defense. Isaiah Simmons war plötzlich da, Budda Baker hat überragend gespielt, J.J. Watt hat teilweise Spielzüge gelesen. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir reden seit gefühlt ein, zwei Jahren davon, dass sie ein Underdog sind. Wenn die Cardinals so jedes Spiel spielen und die Titans sind für mich ein super, super starker Gegner.
Definitiv,
dann sind die Cardinals, also wenn man die nicht ernst nimmt, wen dann? Das war eine brutale Leistung, auch von Kyler Murray, ja. Da habe ich von unserer Community gelesen, bei dem sieht es immer so ein bisschen aus, als wenn man wirklich ihn über Madden steuert, weil er immer so rumrennt.
Das war erniedrigend, überleg mal, ein Spielzug, falls ihr es nicht gesehen habt, er ist in der Pocket, der Druck kommt, er weicht dem Druck aus und dann aber so rotzefrech, so regelrecht abgewichst, ein Step nach vorne, Hüfte aber in die andere Richtung geschmissen, Der D-Line hat sich nur gedacht, wo war denn der jetzt? Der war doch eben noch da, wo ist denn der hin? So, und dann läuft er und aus dem Lauf, zick, wirft er noch. Also, sorry, das ist wie Madden, aber der eine spielt auf absolut Easy-Mode und der andere auf, ja, Vollmodus. Also, bemerkenswert. 289 Yards, 4 Touchdowns bei 32 Passversuchen. Wir reden hier jetzt nicht von Kirk Cousins-Style 50 oder was auch immer oder Josh Allen mit seinen 51. Wir reden von 32 Pässen. 32.
Ja, einfach geiler ein geiles Stück DNA. Aber die anderen Receiver, ich meine Hopkins, von dem erwartet man, dass der krasse Catches macht. Christian Kirk auf einmal zu so einem zweiten Hopkins geworden. Nebendran stand noch irgendein AJ Green. Du hast dann als Läufer James Conner oder Chase Edmonds. Also wie willst du diese Offense und Defense stoppen, wenn sie so funktioniert, wenn sie so stark spielt? Und genau das Gleiche haben sich, glaube ich, auch die Tennessee Titans gefragt, von dem man aber auch irgendwo enttäuscht sein muss. Also ja, Derrick Henry kommt nicht ins Laufen, mag sein. Aber auch Tannehill, 2 Fumbles, Würfe dabei gehabt, wo du echt gedacht hast, wo ist der Ryan Tannehill vom letzten Jahr?
Der war nicht da.
Das war schon,
der war nicht da.
Nee. Also ich meine, AJ Brown, Julio Jones, wo?
Da könnten wir Quarterback spielen. Da musst du nur den Ball in die richtige Richtung werfen und alles gut. Also das ist wirklich eigentlich alles gut. Und ich find's bemerkenswert. Also wenn man überlegt, also wir sprechen ja immer über Divisions und schwierig und hast du nicht gesehen. Die Cardinals. Also geil, in ihrer Division auch, also 49ers, also das ist für mich definitiv nicht NFC Least, das ist tatsächlich die NFC Best momentan, weil egal, wo du hinguckst, beide Teams und auch der Rest, da sprechen wir gleich noch drüber, geiler Shit, also die sind nicht 0-4, die sind 4-0, muss man auch mal so deutlich sagen, ne?
Und unser Tippspiel, ich habe auf die Cardinals gesetzt, du ja. Lieber Carsten, auf die Titans,
ja, das heißt gleich aus. Ja, leck mich am Arsch, Derrick Henry. Leck mich am Arsch.
Ja, ich war also wirklich von den Titans war ich insgesamt enttäuscht, aber beim Zuschauen in der Red Zone
ich war sauer, weil ich wusste, ich habe auf sie getippt.
Aber ich dachte irgendwann, die Cardinals sind an diesem Tag einfach so stark. Also es war einfach zu krass, was die Cardinals da gespielt haben und das macht Bock auf mehr. Also ich sitze so ein bisschen auch in diesem Hype-Train drin. Wenn die so jedes Spiel spielen, wird es sehr, sehr schwer, sie zu schlagen.
Da kommt sie, die Lokomotive. Ja. Mike ist drin. Hup, hup. So, kommen wir von Hup, hup zu, ja, weiß ich auch nicht. Also, ja, war ja ganz geil, das Spiel, aber irgendwie auch nicht. Also, ja, lass uns, oh Gott, und super und toll und oh, ganz geiler Shit und Juhu und Russell Wilson. Ja, das ist alles cool. Auf der einen Seite, die Seahawks musst du für dieses Spiel loben. Aber was für mich diesen faden Beigeschmack hatte, ich habe tatsächlich gedacht, das ist ein Duell auf Augenhöhe. Da treffen zwei Titelaspiranten aufeinander. Geile Defense auf Seiten der Colts, abgepolstert, neuer Quarterback geholt. Alles sozusagen, ja, steht für bei den Colts, also ist so ein Must-Win-Modus. Du hast viel, viel Geld für deinen neuen Quarterback ausgegeben, hast gesagt, pass auf, wenn's nicht reicht, dann machen wir hier immer noch so ein Buckingham Palace-Double, dann stellen wir den einfach hin, sieht aus wie Prince Harry, funktioniert. Aber so, der kann auch Quarterback spielen. Der kann nicht Quarterback spielen. Ganz ehrlich, kann er nicht. Kann er nicht. Und sag mir jetzt nicht, er war verletzt. Nein, kann er nicht.
Ich fand ihn gar nicht so schlecht, aber ich sehe es. Ich schätze die Colts nicht so stark ein wie du. Also ich bin nicht überrascht, dass sie in die Seahawks verlieren, ehrlicherweise. Ich fand Carson Wentz okay und nicht mehr, dafür, dass er eigentlich
ja, aber okay und nicht mehr.
Dafür, dass er eigentlich noch länger ausfallen sollte, war es für mich wirklich solide. Ja. Das Laufspiel hat nicht funktioniert, obwohl Nein. du Leute hast wie Jonathan Taylor, Naeem Hines, dahinter theoretisch auch Marlon Mack. Also das, da war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Und die Defense hat halt nicht so gespielt wie letztes Jahr. Trotz so Typen wie DeForest Buckner, Darius Leonard, das hat gegen diese Seahawks nicht funktioniert. Und da muss ich ganz ehrlich, Russell Wilson, auch wenn du es gerade so ein bisschen runtergespielt hast, der hatte nur 18 Würfe, die ankamen, aber die waren richtig stark. Punkt. Also 4 Touchdown-Pässe, keine Interception. Die Dinger auf Tyler Lockett waren sowas von sexy, also wirklich unfassbar. Da muss man mal sagen, Tyler Lockett wird, glaube ich, von vielen Nicht-Seahawks-Fans da draußen ein bisschen unterschätzt.
Ja, weil der immer, DK Metcalf. Immer dieses, ja, es ist nur Tyler Lockett. Nee, ist er nicht. Das ist schon richtig, es ist schon richtig geil.
Der bringt ein Speed mit, hat die richtigen Hände. Also ich bin schon länger ein Tyler Lockett-Fan. Leider ein bisschen häufig verletzt, aber wenn der fit ist, ist es eine absolute Maschine. Ich finde, man hat auch gesehen, die Lobpreisung über Gerald Everett waren auch zu Recht, die es in der Preseason gab. Ja, sie hätte ihn gerne noch ein bisschen häufiger einsetzen können, also nur 2 Pässe bekommen. Aber das sah schon ganz gut aus für die Seahawks. Ich würde es trotzdem jetzt an der Stelle der Seahawks nicht übertreiben, weil ähnlich wie bei den Eagles und den Falcons, das war ein gutes Spiel, du hast den Win absolut verdient. Lass zum nächsten Spiel warten und nicht jetzt sagen, wir sind die Allergeilsten.
Das ist immer die Gefahr, dass man sagt, ja, alles cool. Nee, ist es nicht.
Wir kennen halt die Seahawks, ne? Die haben gerne auch mal Schwankungen drin in ihrer Performance und die sollten eher gucken, dass sie das halten können. Ich weiß, dass aus der Community sehr, sehr viel Lob über die O-Line der Seahawks gab. Alles schön und gut. Lasst uns das in noch ein paar Spiele sehen und nicht nach dem ersten Spiel schon sagen, die gewinnen den Super Bowl.
Ich möchte aber eine Lanze brechen. Jetzt mal Tyler Lockett und Tralala, ist mir alles schier egal. Also wenn wir über Stiffarm reden, dann reden wir eigentlich über Derrick Henry. Will Disley, seines Zeichens Tight End, 4th-Runden-Pick aus Washington, also direkt vor Ort der Seattle Seahawks. Boah, Alter. Also du kannst doch nicht so einen ranrauschenden Defense-Spieler einfach mal wirklich wie so beim, das war wie Steven Seagal zu seinen besten Zeiten. Mit einem Arm und Schwung den Typen ins Aus geworfen.
Ja, das war schon eine ziemlich geile Szene. Das war geil. Ich wusste sofort, dass dir sowas gefällt auf jeden Fall.
Da habe ich mir nur gedacht, so, ohne Scheiß, also als Defense-Spieler, du musst dir so dumme Sprüche im Locker-Room anhören. Weil du kommst da angeflogen und kannst eigentlich den Typen wirklich echt unten fällen. Und dann kommst du viel zu hoch. Und dann ist schon mal der erste Fehler. Den Typen, so ein Riesenviech wie Disley kannst du nicht. Das geht nicht. Kannst du nicht hochtackeln wollen. Der Typ ist riesig. So, der ist 6'4", wie ich 200, ich glaube 270 Pfund. Das ist ein Riesenkerlchen. Und wenn du den oben versuchst, hast du schon mal verloren. Und wenn der dann auch noch so reaktionsschnell mit seinem Arm wirklich wie so eine Aikido-Meide-Bewegung macht. Alter, war geil. Hat mir gefallen. So.
Schön beschrieben. Spesinato schreibt gerade im Twitch-Chat, naja, aber die Running Backs der Colts sind doch die beiden mit den most receiving yards. Ja.
Deswegen heißt also, die Running Back.
Das sollte nicht so sein, dass sie die beiden Spieler sind mit den most receiving yards. Also,
da findest du schon mal den Fehler in deiner Aussage an sich. Ja, das also ist Zach so Pascal, wie Capri-Sonne mit Papierstrohhalm. Das ist richtig gemeint, aber schlecht gemacht.
Zach Pascal hat ja 2 Touchdown-Bälle gefangen, hat kein schlechtes Spiel gemacht, aber also die Colts haben ehrlicherweise für mich so gespielt, wie ich es erwartet habe, und die Seahawks haben sie besiegt. Mehr muss man nicht sagen. Ich fand es aber trotzdem vor allem im ersten Viertel noch ein bisschen träge, also auch DK Metcalf hat ja Ewigkeiten keinen Ball bekommen. Das Spiel war im Vergleich zu anderen Spielen an diesem Spieltag okay.
Danke, dass du es genauso sagst. Das hat mich emotional nicht mitgenommen. Punkt.
Tippspiel, wir beide natürlich auf die Seahawks.
Natürlich. Kommen wir zur nächsten Partie. Eng. Also ein ganz enges Höschen. Hauteng sozusagen. Also wie so eine Radlerhose. Also du konntest viel sehen, aber es war irgendwie nicht schön. Oder war ein gutes Bild. Das muss ich mir merken. Wie eine Radlerhose. Man sieht viel, aber man will es nicht sehen. Chargers 20, das Washington Football Team 16. Fader Beigeschmack. Mein persönlicher Lieblingsbart ist verletzt raus. Was wiederum bedeutet, dass Mike mit seiner ersten Prediction schon mal völlig richtig lag. Nämlich, irgendwann werden wir Heinicke als Quarterback der Washington Football Team Mannschaft auf dem Feld sehen. Und das passiert. Und er hat tatsächlich gar nicht so schlecht gespielt. Aber
ich fand ihn so geil.
Die Chargers haben schlechter gespielt, als man eigentlich von den Chargers erwartet. Die Chargers machen da weiter, wo sie die letzten Jahre aufgehört haben.
Naja, auf Carsten, ich sag dir die ganze Zeit.
Großartig, großartig, großartig und ja, dann so.
Aber das sage ich doch die ganze Zeit über die Chargers. Fangen wir erstmal beim Washington Football Team an. Natürlich ist das bitter, wenn Ryan Fitzpatrick am Anfang des Spiels, der sah ja jetzt auch nicht so schlecht aus am Anfang, so umgehauen wird und diese. Also, Diagnose ist ja eine Hüftverletzung, wo du nicht weißt, wie ernst es wirklich ist. Für mich klang das so ein bisschen, als wenn es wirklich eine Verletzung ist, wo er länger dran, leider lediert sein wird. Und bis jetzt ist
noch nichts. Also, ich habe extra, eben gerade, als ich auf
die Karte habe,
recherchiert, es steht nur Hip Injury. Also, nicht
aber genau, wenn du dir die Szene nochmal anschaust, wie der umgenockelt wurde, das sah wirklich schon, also man sollte nicht nur in diesem Alter, sondern generell nicht so umgehauen werden, wie man es da gesehen hat. Das sah wirklich sehr, sehr blöd aus für ihn. Dann kam Heinicke rein und ich hab das so abgefeiert. Ich finde, Taylor Heinicke, der hat einen Spielstil, der ist mutig, der ist aggressiv, der ist aber auch nicht überdreht, der macht auch eigene Läufe. Mir macht das Spaß, einfach Taylor Heinicke beim Footballspielen zuzusehen. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass er jetzt die Chance bekommt. Ich wünsche trotzdem Ryan Fitzpatrick eine schnelle Genesung, weil du brauchst natürlich auch einen erfahrenen Quarterback in diesem Team. Also einen sehr erfahrenen Quarterback. Ja. Und sag mal ehrlich, für mich der Catch des Spieltages, also wir haben ja noch ein Spiel, aber der bisherige Catch des Spieltages, Terry McLaurin, wir wissen alle, ist eine geile Katze.
Ja, geiler Typ.
Aber wie er mit dem Gesicht Richtung, weiß nicht, Mond schaut, weiter sprintet, die Hände irgendwie zu so einem Diamanten formt und dann den Ball fängt, war eine unfassbare athletische Leistung, während nebendran noch irgendein Defender neben rumfummelt. Also ein kranker Catch von Terry McLaurin, der hat mir richtig gefallen, war für mich der Catch des Spieltages.
Definitiv. Also da bist du als Coach auch stolz, weil da weißt du genau, du hast es gerade gesagt, du sollst ja diesen Diamanten formen, also eigentlich ja wie so ein, ja, wie beschreibt man das, wie so ein Herz ohne Einbuchtung.
Also, genau,
so,
die
dann kommt so der Ball genau da rein, also es war perfekt gemacht, es war perfekt platziert, da war natürlich auch ein bisschen Glück dabei, aber ja, manchmal reicht Können nicht, da muss man ein bisschen Glück haben. Also es war schon richtig geil und Washington kann Defense, aber halt, aber wenn du nicht selber Offense spielst, dann kommst du halt ins Hintertreffen. Also war jetzt nicht das geilste Spiel. Ja, Justin Herbert, 337 Yards, habe ich auf der Bank, den Mann ist, komm, ist mir egal, jetzt weiter geht's. So.
Naja, warte kurz, für alle Chargers-Fans da draußen, dass es jetzt nicht so negativ rüberkommt. Die haben schon verdient gewonnen. Ja. Ich war auch ein bisschen enttäuscht von der Washington-Defense hier und da, auch wenn du sie gerade ein bisschen gelobt hast. Die waren für mich letztes Jahr krasser. Und was natürlich zu viel passiert ist, auf beiden Seiten, die Turnover, die Fumbles. Also das war wurde so viel gefumbled. Das musst du natürlich gegen jeden anderen Gegner lassen, weil ansonsten wird's schwer. Der Chat schreibt gerade, Tabi schreibt, immerhin haben die Chargers mal ein knappes Spiel gewonnen.
Ja,
das stimmt. Das ist letztes Jahr zu häufig andersrum gewesen.
Das muss man jetzt auch nochmal deutlich so sagen. Und also wer mir wirklich gut gefallen hat, Keen Allen, der ist immer, also wirklich, das ist so eine solide, ja, das ist so wie damals der 200er D als Taxi. Der ist immer, der funktioniert immer, der ist da, das geht, das funktioniert, so.
Wir haben übrigens beide auf Washington getippt, also kein Punkt für uns.
Kein Punkt.
Aber Carsten, ich habe gerade eine überragende Nachricht hier im Chat vor mir von Sleeping Dogma, der hat erklärt, wie man diese Diamantenform beschreiben kann. Macht einfach die Merkel-Raute und zieht dann die Arme nach oben.
Oh,
und
geile Beschreibung.
Dann habt ihr quasi den Diamond Catch, wie überragend ist das denn?
Das ist echt.
Ich mach's gerade stark.
Das ist die Wir-schaffen-das-Raute. Es stimmt tatsächlich. Gute Beschreibung.
Wir-schaffen-das-Raute, ja.
Ja, wir schaffen das auch. Wir kommen jetzt zum nächsten Spiel. Also ich mag Ghostbusters. Wollte ich schon mal sagen. Also. So, ich habe übrigens das Ecto 1 Auto, das große, letztens von Lego zusammengebaut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dabei habe ich an Ghostbusters gedacht und dabei habe ich vor allem an zwei Szenen gedacht. Punkt 1, wenn dich einer fragt, ob du ein Gott bist, kennt ihr, also ne, weißt Bescheid. Keiner kreuzt hier irgendwelche Strahlen. So. Und bei dieser Szene, wenn dich einer fragt, ob du Gott bist, gut, da gab es so zwei aus Steinfiguren, die zu lebenden, was war das? Raubtieren mit Hörnern, keine Ahnung, also so. Und das war für mich das Geilste damals. Also müsst ihr euch so vorstellen, damals gab es halt noch nicht, ne? CGI und hast du nicht gesehen. Es sah einfach echt geil aus. Für heutige Verhältnisse sah es beschissen aus. Aber ich fand, das war so für mich das Geilste des Films. Und dann gucke ich die Vorberichterstattung zu Jets gegen Panthers. Und dann machen die genau das, was ich damals bei Ghostbusters geil fand. Die animieren ihren scheiß Panther, der da oben auf der Anzeigentafel steht. der nimmt sich dieses Jets-Logo, nimmt das Jets-Logo mit runter, macht es kaputt und flippt da völlig aus und springt danach wieder da hoch. Ich habe gedacht, geil, Ghostbusters 3.0. Ich fand's also großartig.
Ich wusste erst nicht, wie ich damit umzugehen habe, was auch diese Pre-Show bei den Panthers anging. Es war ein Höllenhunde-Carsten, schreibt gerade Scully in den Chat.
Danke, Scully.
Dieser Panther, der da rumgesprungen ist, das, ich wusste nicht, ob ich das zu krass finden soll oder cool finden soll oder einschüchternd finden soll. Es war auf jeden Fall von den Grafikern, das hat Froni daneben mir auch völlig richtig angemerkt, eine krasse Leistung. Du musst ja erstmal das so animieren, dass das so aussieht. Wie man das dann findet, bleibt ihm selbst überlassen. Aber es war auf jeden Fall eine krasse Leistung. Krasser, ehrlicherweise, als dann das Spiel. Also ich war ein bisschen enttäuscht. Die Panthers hatten ein starkes Viertel, was gereicht hat, die Jets zu besiegen. Ansonsten war das echt wenig. Also ich weiß nicht, also ich habe Matt Rhule im ersten Viertel sowas von unterm Bus geworfen beim Schauen, weil ich finde, der Gameplan war viel zu durchsichtig. Also der Gameplan war eigentlich Christian McCaffrey. Gib dem Mann den Ball, wirf ihn an, der macht schon irgendwas. Ja. Und ich denke mir halt, du hast doch auch Robbie Anderson und Co. Was ist denn los? Also natürlich ist Christian McCaffrey dein bester Spieler, aber das heißt ja nicht, dass du jeden, gefühlt wirklich jeden Spielzug über ihn machen musst. Aber vielleicht war das ja sein Matchplan zu sagen, ey, zweites Viertel, jetzt werfen wir auf die Receiver, die rechnen nicht damit und zack, waren die Touchdowns da. Also wenn das der Plan war, sehr gut. Wenn das ein bisschen Glück war, dann
war es scheiße. Also,
ja, genau.
So, wir müssen natürlich über zwei, drei Sachen sprechen. Punkt 1, Christian McCaffrey, ja, geil. So, ist wieder da. Beruhigend für alle Panthers-Fans wie unseren Freund Thomas und Diary FF etc. Also, es ist geil. So, Christian McCaffrey ist wieder da. Sam Darnold ist ein Glücksgriff für die Carolina Panthers in dieser Situation. Geiler Typ.
Ich gönn's ihm so sehr, dass er, also viele haben gesagt, seine Rache, ich glaube, er selber sieht das jetzt nicht als Rache, aber er konnte einfach mal zeigen, wie er in einer anderen Offense spielen kann und das tut ihm, glaube ich, einfach gut. Es war zwar
mit Robbie Anderson, der ja mit ihm bei den Jets war, also das darf auch nicht vergessen.
Die beiden. Es war nur ein Touchdown-Pass im Endeffekt, aber trotzdem war es von ihm ein solides Spiel, keine Deception.
24 von 35 Bällen anzubringen, das ist auch erstmal, das ist nicht solide, das ist schon gut.
Einen schwachen Moment bei seinem Fumble, aber ansonsten hat er wirklich, finde ich, ein völlig solides Spiel gemacht. Auf der anderen Seite, Zach Wilson vom Passer-Rating jetzt nicht so stark wie Sam Darnold, der tat mir aber ein bisschen leid, weil er hat, glaube ich, genau das durchgemacht, was Sam Darnold Jahre zuvor durchgemacht hat. Zach Wilson hatte echt gute Situationen, wo er sich teilweise clever gelöst hat.
Sogar Pässe geworfen. Ey, also ohne Scheiß. Wenn du dem Jungen ein bisschen Zeit gibst, dann ist das der richtig geile Shit.
Ich meine, da waren auch echt ein paar bittere Drops bei von den Receivern. Also Elijah Moore, ein Spieler, den ich habe, hat leider 4 Targets bekommen. Also da sagen ja viele, der könnte dieses Jahr richtig durchstarten. Er hat einen gefangen für -3 Yards, die anderen 3 konnte er nicht fangen. Und einer war dabei, das war so ein schöner Pass von Wilson, er hat nicht gefangen bekommen. Das tat mir sehr, sehr leid für die Jets. Umso besser sah Corey Davis dann aus. Aber wenn du siehst, guck mal, Corey Davis, Braxton Berrios, Denzel Mims, dann ein Moore, der vielleicht noch stark spielen kann, du hast einen Tyler Croft, das sind jetzt keine Blinden, du kannst damit arbeiten. Ich würde den Jets noch ein bisschen Zeit geben. Genau, also
gib ihm Zeit.
Erste Halbzeit sah so aus wie die Jahre zuvor, das sah wirklich sehr, sehr schlecht aus, aber ich glaube, die Jets sind ein Kätzchen, was irgendwann zum Raubtier werden kann. Warten.
Oh, schön formuliert. Ich würde es anders formulieren. Das ist so wie... Du hast eine richtig gute Traube, du erntest diese gute Traube und du hast schon einen leckeren Federweißen und du weißt, da kommt ein richtig guter Wein raus. Und das ist so. Ohne Scheiß, Robert Saleh tritt da gerade Trauben, barfuß. So schön auf, stellt euch einfach italienische Musik, stellt euch einfach Dean Martin mit Badabing und der singt da richtig schön auf italienische Amore und Saleh tritt in einem Holztrog, tritt der gerade Trauben. Und unten kommt tatsächlich Wilson und Co. raus und das ist schon abgefüllt. Aber warte mal ab, wenn das Ding fertig ist. Das wird richtig geil. Das wird echt gut.
Hoffentlich korkt er nicht. Warum habe ich auf die Jets getippt? Habe ich auf die Jets getippt?
Du hast auf die Jets getippt, ja.
Habe ich wirklich auf die Jets getippt?
Du hast
ich dachte,
Jets
safe, getippt. Ich hätte auf die Panthers. Okay, du hast auf die Panthers, du kriegst den Punkt. Ich habe auf die Jets getippt?
Du hast auf die Jets getippt.
Was war, war ich besoffen?
Nein, aber du wolltest vielleicht ein bisschen Liebe von Gangrene Germany haben oder so, keine Ahnung.
Vielleicht. Okay, ja, nächstes Spiel.
Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Du spielst in der Highschool. Du hast noch nie ein Spiel verloren. Du spielst im College. Du hast noch nie ein Spiel verloren. Und dann wirst du als der Heilsbringer geholt und du hast den geilsten College-Coach ever, ever, ever. Und dann spielst du dein erstes NFL-Spiel. Du wirfst relativ gut, aber auch ein bisschen ungenau. 4 Bälle fallen runter, dann gibt es noch 6 Strafen dazu, 2 Interceptions, 2x3 und raus. 1 von 4 beim 3. Versuch. Kann man einfach mal sagen, das ist scheiße. Und die Jacksonville Jaguars, also die Jacksonville Jaguars, die den First Overall Pick hatten und die tatsächlich, und das meine ich ernst, letztes Jahr sehr guten Football gespielt haben. Das, also Pornoschnörres war echt gut, teilweise. Die hatten aber nicht das Personal. Jetzt hast du das Personal geholt und verlierst gegen, festhalten, die Houston Texans.
Ja, also für mich hat das mehrere Punkte. Also ich finde auch Trevor Lawrence oder generell die Jaguars haben den Anfang so verpennt. Also auch diese hochgelobte Defense um Miles Jack und Konsorten, das war einfach in Anbetracht, dass du gegen die Houston Texans gespielt hast, einfach schlecht. Also Lawrence hat so viel Wildes versucht, hat dann hinten raus zum Glück noch gezeigt, dass er ein guter Quarterback ist. Aber man muss das halt immer in der Relation setzen zu dem, als was er angepriesen wurde. Es hieß ja, es ist der beste Quarterback der nächsten 10 Jahre. Und das,
also gerüchteweise kann der auch übers Wasser gehen. Nicht, weil er aussieht wie Jesus, aber weil er für alle der große Heilsbringer ist.
Vielleicht fehlte Jesus da auch einfach der Segen Gottes. Ich weiß es nicht, aber dem Spiel war er
nicht da. Ja, seien wir mal ehrlich, also Trevor Lawrence hat teilweise, wenn wir schon bei Jesus sind, geguckt wie Jesus an Karfreitag. Also der hat die Nägel gespürt.
Ja, aber jeder steht ja irgendwann auf und hat seinen Rebirth. Also das kann ja auch schon passieren.
Nee, das ist The Walking Dead. Das ist wieder was anderes.
Vielleicht sieht er dann noch anders aus. Aber auf der anderen Seite, ganz kurz, die Houston Texans. Ich habe vor diesem Spiel gesagt, ich glaube, die Houston Texans sind für mich das zweitschwächste Team der NFL. Ich sehe die Lions so ein bisschen schwächer. Die werden 1, 2, 3 Siege einfahren. Nicht viele, vielleicht auch nur einen, aber einer auf jeden Fall gegen die Jaguars. Ich habe ja auf die Texans getippt. Grüße gehen raus. Und das mache ich jetzt mal ganz provokant. Aber mein lieben Freund Bambi, der, glaube ich, die letzten Monate Tyrod Taylor so tot geredet hat, das sei nur ein Statistik-Quarterback und er sei gar nicht so stark. Tyrod Taylor hat gegen diese nicht so schlechte Jaguars-Defense gezeigt, dass er wirklich ein Quarterback ist, den man starten lassen kann. Der hat seine Waffen von Brandon Cooks bis hin zu seinen Running Backs auch gut eingesetzt. Ich finde, Tyrod Taylor hat ein Spiel abgeliefert, auf das er stolz sein kann, im Vergleich dessen, dass gegenüber Trevor Lawrence stand, der als Receiver auch ein DJ Chark, ein Marvin Jones, ein Laviska Shenault hat. Also, Tyrod Taylor hat mich überzeugt. Die Idee der Running Backs, Ingram, Lindsay, Johnson, sind jetzt auch keine unbekannten Spieler.
Seien wir doch mal bitte ganz ehrlich. Also das, was Bambi zum Beispiel sagt, ist ja dieses klassische Tyrod Taylor-Klischee. Wo ich immer sage, und das sage ich seit Jahren in diesem Podcast, dieser Typ ist die Zuverlässigkeit in Person. Das ist nicht die deutsche Bahn, das ist die japanische Bahn. Die hat im Schnitt, glaube ich, wenn du alle Bahnen zusammenrechnest, eine Verspätung von 32 Sekunden. So, die sind immer pünktlich. Genauso ist Tyrod Taylor. Der ist zuverlässig. Und gefühlt ist Houston die Resterampe der NFL. Das ist so wie morgens früh um 6 im Club. Du nimmst das, was noch da ist. So musst du dir das vorstellen, haben die ihr Team zusammengestellt. Mark Ingram, jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Lindsay, ja, komm, Denver, nee, das funktioniert nicht. Wo komme ich hin? Ach ja, der ist auch durch und so weiter und so fort. Und dieses Team hat funktioniert und sie haben guten Football gespielt. Und das muss man sagen, die haben nicht glücklich gewonnen, weil Jackson so schlecht war, sondern sie haben richtig geilen Football gespielt. Punkt.
Ja, ich finde die Offense auch echt gut. Also klar, Deshaun Watson, wenn der spielen würde, wäre das nochmal ein anderes Niveau, anderes Level. Ich finde Tyrod Taylor hat es dennoch sehr gut gemacht. Was ich aber kritisiere, die Houston Texans Defense ist jetzt nicht etwas, wovon man eigentlich übertrieben Schiss haben müsste. Nee,
das ist
und machbar. Die Texans haben gewonnen, aber ich finde, als Jaguars-Team 37 Punkte zu kassieren und selber nur 21 zu machen, ist für mich eine der Enttäuschungen dieses Spieltags, dass die Jaguars sich haben so herspielen lassen. Und
herzlich willkommen, Urban Meyer. Das ist die NFL und die heißt nicht ohne Grund, nicht für lange.
Ich wollte gerade sagen, die Medien, also allen voran Adam Schefter, hat ja schon berichtet, dass es wohl jetzt schon, das haben wir auch schon im Podcast angesprochen, Probleme im Umfeld von Urban Meyer gibt. Viele Spieler sehen ihn als zu temperamentvoll und er sei ein bisschen zu hitzköpfig. Und das sei jetzt schon ein Problem mit ihm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn die Jaguars jetzt weiter hinterherlaufen, dann könnte das, auch wenn sie ihm einen guten Vertrag gegeben haben, der erste Stuhl sein. Ich sage nicht, von dem er fällt, aber von dem er ein bisschen wackelt. Weil Urban Meyers Problem, in Anführungszeichen, ist, er kommt vom College. Er hat immer ein Team, was für ihn gekämpft hat, gebissen hat, was in ihn vertraut hat. Aber
und stopp. Das, noch eine Sache, die hast du in deiner Liste vergessen. Der immer die besten Talente hatte, richtig, auf die er zurückgreifen konnte.
Richtig. Und das führt zu was? Dass er eigentlich fast immer Erfolg hatte. Und wenn du als Coach natürlich immer Erfolg hast, ist es einfacher, dein Lockerroom zusammen zu bekommen und dass sie dir vertrauen. Wie ist es aber, wenn du den besten Quarterback der nächsten 10 Jahre laut vielen Draft-Boards hast und dann ein Team hast, was das Gewinnen in den letzten Jahren jetzt nicht so gewohnt war und plötzlich fängt das Verlieren an? Glauben sie dann immer noch an dich? Das ist die NFL, das ist kein College Football mehr. Und ich glaube, das wird ein Clash in den nächsten Wochen, den werden wir nicht nur medial zwischen Urban Meyer und dem Team mitbekommen. Jetzt ist halt die Frage, hat er das drauf oder hat er es nicht drauf?
So. Kommen wir jetzt von einem Trainer, der sich beweisen muss und der sehr, sehr hitzköpfig ist, zu einem Trainer, der gefühlt nur einen Gesichtsausdruck hat. Das ist nämlich ein wackelnder Schnurrbart. Das Spiel, was ich kommentieren durfte, ich habe vorher gesagt, das ist für mich das vielleicht geilste Spiel in der AFC. Das ist ein Rematch von dem Spiel, wo in den Playoffs Mahomes so in den Boden eingearbeitet wurde, dass er danach mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche gucken konnte. Der musste raus. Und trotzdem haben die Chiefs dann noch die Browns geschlagen. Also, Revanche war vorprogrammiert. Und ich habe tatsächlich mit dem Line-Spiel hier mein Spiel gehabt, wo ich sage, danke, dass ich es kommentieren durfte, denn es war für mich mit das geilste Spiel an diesem kompletten Sonntag. Es war so mega geil. Die Chiefs haben am Ende gewonnen. Ja, alles cool. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich ziehe so meinen Scheißhut, den ich momentan nicht aufhab, vor den Cleveland Browns. Du gehst ins Arrowhead Stadium, wo im Schnitt 102 dB sind, in der Spitze 142 dB. Das ist so, als wenn Mike seinen Kopf in die Abgasturbine von so einer F-14 Tomcat steckt. Das ist scheiße laut. Danach, du hörst nichts.
Kann ich nicht empfehlen, ja.
Und du, also 8 Punkte, 14 Punkte und damit gehst du in die Halbzeit. Ey, das musst du erstmal hinkriegen.
Also ich stimme dir vollkommen zu. Kurzer Nachtrag noch, wir haben beide auf die Texans getippt, nur das
Ja.
ist fürs Protokoll, wir haben beide richtig getippt. Wir haben hier beide auf die Browns getippt, weil wir beide auf diesem Browns-Hype-Train sind und sagen, die Browns sind für uns ein Super Bowl-Contender.
Sind sie
und
auch?
sie haben das, ja, sie haben das in diesem Spiel auch gezeigt. Bisschen bitter war natürlich, dass OBJ, der vielleicht auch hätte ein Faktor sein können, sich beim Warm-up was zugezogen hat, beziehungsweise man hat nach dem Warm-up entschieden, dass er nicht spielen kann. Vielleicht ein Faktor, der gefehlt hat, aber nichtsdestotrotz, wenn die Chiefs nicht Patrick Mahomes hätten, hätten sie das Spiel nicht gewonnen. Ist meine Aussage. Du hättest jeden, auch ein Tom Brady, auch ein Aaron Rodgers, auch ein, wenn Patrick Mahomes nicht in seiner mobilen Art, wie er sich oft befreit hat und dann werfen konnte, wie crazy war dieser Pass auf Tyreek Hill über weiß ich nicht wie viele Yards, das wäre vollkommen krank. Ich glaube, es waren 75 oder so am Ende der Touchdown.
Das war pervers. Also
es war unfassbar.
Viel Glück, viel Talent, viel Können.
Ja, Wahnsinn.
Unglaublich.
Also hätte dieses Team nicht Patrick Mahomes gehabt, hätte dieses Team gegen die Browns verloren, weil die haben so, mit so viel Leidenschaft gespielt. Kareem Hunt und Nick Chubb so clever eingesetzt. Anthony Schwartz hat ein geiles Spiel gemacht.
Deswegen, ich wollte dich eben nicht unterbrechen. Meine Geräusche klangen nicht. Ich muss nicht aufs Klo. Macht euch keine Sorgen, der Podcast geht noch weiter. Aber es war.
Achso, ja, sag doch.
Du hast gesagt, ja, und es ist schade, dass OBJ nicht da war. Nein. Nein. Für die erste Partie. Das klingt jetzt völlig abstrus. Und bevor ihr mich jetzt verteufelt und gleich bei Social Media irgendwie sagt, ah, der Typ ist ja nicht günstig, lasst mal ganz kurz diese Information sacken. Du hast ein Team, ein junges Team, du hast einen jungen Coach und du hast eine, ich sag mal so, eine Receiver-Diva, oder das reimt sich, Receiver-Diva, eine Receiver-Diva, die nicht unbedingt einfach ist. Jetzt hast du mit Schwartz zum Beispiel einen extrem jungen, talentierten, hungrigen Rookie. So. Und du hast tatsächlich ein Offensivsystem, wo jetzt der beste Beweis erfolgt ist, dass du Plug and Play, the next man up spielen kannst und du kannst richtig guten Football spielen. Und ich glaube tatsächlich, dass für das, was die Browns da erlebt haben, auch dass sie knapp verloren haben und dass Baker Mayfield am Ende sehr sympathisch geweint hat, ist genau das das Beste. Denn du merkst jetzt und du merkst als Organisation, du merkst als Coach, ich muss mich nicht, was meinen Gameplan angeht, komplett auf OBJ fokussieren. Und das macht für die nächsten Wochen die Offense der Browns viel, viel, viel effektiver. Weil jetzt sitzt ein Stefanski und sagt, warte mal, da kann ich noch den Spielzug spielen, da kann ich noch den Spielzug spielen, da kann ich noch den Spielzug spielen, weil Schwartz halt komplett überzeugt hat. Das war tatsächlich, sie haben verloren, ja, vielleicht hätten sie mit OBJ gewonnen, weil er einen berühmten One-Hander gemacht hätte oder was auch immer. Aber für das Offensivsystem der Browns war das das Beste, was ihm passieren konnte.
Ich mache das nicht oft, aber ich widerspreche dir da leider, weil für mich ist das Offensivsystem so oder so nicht auf OBJ aufgebaut. Glaube ich nicht, dass Stefanski als guter Coach das macht. Er hat ja auch mit Jarvis Landry eigentlich einen Receiver, der letztes Jahr schon mehr der Go-To-Guy war, als es OBJ überhaupt war. Also für mich ist noch nicht mal OBJ der erste Receiver. Ich glaube schon, dass er einen Faktor hätte haben können, weil ja, Anthony Schwarz hat mir sehr gefallen, sehr starkes Spiel gehabt, aber es gab ja diese eine Szene, die wurde bei Red Zone auch von Tony Romo überragend kommentiert, wo die Route nicht zu Ende gelaufen ist. Und das war so ein klassischer Rookie-Fehler. Also Baker Mayfield löst sich, Schwartz läuft die Route und es war Third Down und Schwartz wollte zurückkommen, weil er eben dachte, scheiße, nicht, dass ich will meinem Quarterback noch eine Einspielstation geben. Aber Mayfield dachte, er läuft die Route tief zu Ende, wirft den Ball und das waren dann die 2 Meter, die Schwartz gefehlt haben, zum möglichen Touchdown, weil wenn er seinen Corner geschlagen hätte, wäre das ein Touchdown gewesen. Also er hat ein starkes Spiel gemacht, aber es waren auch Romos Wortlaut, diese Situation, wo du gemerkt hast, okay, da fehlt noch diese Erfahrung. Ich sage jetzt nicht, OBJ hätte den Safe gefangen.
Nee, er hätte versucht, ihn mit einer Hand zu fangen und wieder irgendwie fürs Madden-Cover zu posieren. Also
ich sage nur, wenn er dabei gewesen wäre, dann wäre das eine Option mehr. Ich glaube nicht, dass wenn OBJ im Roster stehen würde, Stefanski so dumm wäre und sagen würde, ich mache jetzt alles über OBJ. Das glaube ich nicht.
Nein, aber, Punkt, also nein, springen wir zurück auf meine Aussage. Dann habe ich sie nicht konsequent argumentativ so gut verkauft, dass rübergekommen ist, was ich damit sagen wollte. Wäre ein OBJ fit gewesen, hätte ein Schwartz sich nicht so beweisen können. Das ist Punkt 1 meiner Argumentationskette.
Ja. Das stimmt.
Und dadurch, dass sich ein Schwartz jetzt so bewiesen hat, hast du als Offensivkoordinator jetzt die Möglichkeit, wenn OBJ wieder da ist, hast du natürlich die Möglichkeit, du hast mit OBJ jemanden, der für Big Plays immer gut ist, der geht tief. So, aber jetzt weißt du, dass ein Schwartz selbst unter Druck einen Ball fangen kann. Das ist natürlich eine Coaching-Sache, Lauf, ne? Im College ist es tatsächlich so, dass vielen Spielern gesagt wird, pass auf, wenn dein Quarterback unter Druck gerät, komm ihm entgegen, komm zurück. So, das wird er in seinem Unterbewusstsein noch gehabt haben und ist umgedreht. So, okay, Baker Mayfield schafft das. So, im College schafft es nicht jeder. So, das musst du noch aus dem Kopf rauskriegen. Aber was ich damit sagen will ist, wenn jetzt ein OBJ wieder da ist, du hast rechts und links außen, hast du OBJ und Jarvis Landry, dann hast du daneben versetzt zum Beispiel, Schwartz, du hast dann noch Njoku und Konsorten. Das macht das Feld für eine Defense schwieriger zu kontrollieren, weil die Offense breiter sich, was die Plays angeht, aufstellen kann. Und ein Schwartz hätte sich niemals so beweisen können, wenn OBJ da gewesen wäre. Deswegen,
das stimmt, ja.
Es ist eine Niederlage für die Browns, aber es ist was Positives dabei rausgekommen. Sie haben nämlich festgestellt, dass sie ihr Playbook um ein paar Seiten erweitern können. Und das finde ich tatsächlich in der Situation extrem wichtig. Denn das, was die Browns sonst gezeigt haben, auch defensivtechnisch, hat mir richtig gut gefallen.
Das finde ich auch sehr gut. Du hast also auch noch einen Donovan Peoples-Jones, der natürlich dahinter steht und stark spielen kann. Meine Grundaussage ist trotzdem nur, die Browns sind ein besseres Team mit OBJ ja. als ohne. Und Stefanski ist clever genug, die Option, die er dann hat, auch einen Austin Hooper, Harrison Bryant und Co., die dann vielfältig zu nutzen. Schau doch einfach mal auf die Reception und die Targets. Bei den Chiefs, da hast du Hill und Kelce, die haben das stark gemacht, vielleicht noch Clyde Edwards-Helaire, der gelaufen ist. Aber die sonstigen Spieler von Robinson über Hartman über Pringle, die haben ja kaum Bälle bekommen, weil Mahomes dauernd unter Druck war und dann natürlich seine Go-To-Guys, also Hill und Kelce, gesucht hat. Bei den Browns hast du so viele verschiedene Receiver gehabt in dem Spiel, weil die einfach viel variabler gespielt haben. Und das gegen die Chiefs so knapp zu verlieren, mit dieser Defense-Leistung, sie hatten ein paar bittere Flaggen, die man noch abstellen muss, also so ein paar auch Unkonzentriertheiten von Myles Garrett, die ich sonst so nicht kenne, wo er auch ein paar Flaggen gezogen hat, wo ich dachte, war nicht so clever, also du hast gesehen, die hatten Bock, die werfen den ersten Touchdown und was machen sie? Eine Two-Point, also wie viel Eier auf dem Tisch willst du ein Arrowhead zeigen? Das hat mir extrem viel gefallen, ich glaube die Browns, wir werden sehr viel Spaß an denen haben. Baker Mayfield, trotzdem muss man bei allem Lob auch sagen, ohne Touchdown-Pass, also auch er, auch wenn ich ihn sehr sympathisch fand, wie er danach emotional wurde, hat auf jeden Fall auch noch Potenzial nach oben. Aber nicht vergessen, auswärts gegen die Chiefs, ganz knapp verloren, mega Leistung. Ich möchte die Chiefs nicht runtermachen, die haben das Spiel kämpferisch dann auch verdient gewonnen, weil so musste er erstmal zurückkommen. Browns aber trotzdem Hut ab, gefällt mir und ich habe Bock auf mehr.
So. Auf was haben wir beide gesetzt? Auf die Browns. Jetzt kommen wir zur Partie, wo wir nicht auf dasselbe Team gesetzt haben. Und das Ganze hat schon mal einfach einen historischen Hintergrund. Denn mein Herz ist einfach nur mal so ein bisschen aqua, ein bisschen orange. Und ich mag halt gerne Säugetiere, die komische Geräusche machen und Bälle jonglieren können. Und einfach mal charmant sind, nett sind. Und auf der anderen Seite gab es die Patrioten. So im Stechschritt, meistens marschierend. Es war ein nicht geiles Footballspiel, das muss man leider deutlich so sagen. Also man hat gemerkt, dass beide Jungs, Mac Jones als auch Tua, noch nicht so die Routine haben, die man haben muss, um ein NFL-Team zu führen. Aber das ist mir völlig lax, das ist mir völlig scheißegal. Yes, Baby, Platz 1 in der Division, die Dolphins haben gewonnen, 17-16. Wie geht's dir dabei?
Die Dolphins haben gewonnen, du hast auf die Dolphins gesetzt, ich auf die Patriots. Ich gratuliere dir erstmal, wie es als fairer Verlierer auch sein soll. Herzlichen Glückwunsch zum 17-16-Sieg der Dolphins über die Patriots. Ich finde, jetzt hoffentlich werde ich jetzt nicht zu sehr aus meiner Fansicht sprechen, aber meine persönliche Meinung ist tatsächlich, dass die Patriots diesen Sieg weggeworfen haben aufgrund von zu vielen Fumbles, Fehler von Rookies, also Ramondre Stevenson zum Beispiel, überragende Preseason gespielt, aber du hast einfach in gewissen Situationen auch bei seinem Fumble gemerkt, der ist leider noch kein Sony Michel, wie wir ihn mal hatten. Ich finde, Mac Jones war mit einer der besten Spieler. Mir hat Mac Jones sehr gut gefallen, bin ich ehrlich. Als Rookie am ersten Spiel so aufzutreten, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin aber bei dir und sag, das war von beiden Mannschaften noch nicht das Beste, was sie zeigen können. Ich war ehrlicherweise hier und da von den Dolphins auch ein bisschen enttäuscht. Also das, was funktioniert hat, war vor allem die Connection Tua und Waddle.
Ich hau rein. Aber sag's keinem.
Ich fand, also Mike Gesicki, war der dabei? Was war los? Also wurde kaum eingesetzt irgendwie. Ich fand, das Spiel war als solches eher schwach. Also ich war von beiden Teams insgesamt dann enttäuscht. Und was mich am meisten als Patriots-Fan stört, ist, dass ich hier und da schon noch das Gefühl hatte, dass das ein zusammengewürfelter Haufen ist und noch kein Team. Also es gab ein paar Situationen um Mac Jones, wo ich gesehen habe, das ist ein Team, vor allem wenn er mit seinen O-Linern irgendwie interagiert hat oder so, aber vor allem der Receiver-Korb oder auch teilweise bei den Running Backs oder auch in der Defense. Ich meine, da kommt ein Hightower zurück, der das Jahr davor gefehlt hat und er ist natürlich der Boss, aber Matt Judon sagt, nee, ich bin jetzt der Boss. Und das hast du hier und da so ein bisschen gemerkt, dass die Chemie da nicht so gestimmt hat, wie du sie eigentlich kennst. Und das macht dir so ein bisschen Sorgen aus Patriots Sicht, weil ich glaube, da musst du als Coach dran arbeiten, dass die Jungs als Team auftreten. Und wenn dann ein Fehler passiert, wie ihn ein Jonnu Smith macht, wie ihn ein Stevenson, ein Harris auch dann gemacht hat, der eigentlich sonst echt ein starkes Spiel gemacht hat, dann musst du sich gegenseitig aufbauen und nicht den Kopf hängen lassen. Und ich finde, das hast du auf Patriots Seite dann erlebt. Die Dolphins haben es dann clever gemacht. Tua hat auch stark begonnen, dann ein bisschen nachgelassen. Ja. Du hattest mit Waddle einen starken Spieler. Jetzt kommt meine bisschen gemeine Aussage, Carsten. Ich finde aber, das schlechtere Team hat gewonnen aufgrund der vielen individuellen Fehler des besseren Teams und deswegen ist der Sieg dann irgendwo dann auch verdient, weil du darfst nicht so viele Fehler machen. Es ist meine Patriots-Meinung.
Hast ja recht, aber sag's keinem. Nee, fand ich jetzt überhaupt nicht. Also überhaupt fand ich super, super. Fand alle super, super. Was ich super fand, ist die nächste Sprachnachricht und jetzt müssen wir uns Zeit nehmen, denn jetzt, also dieses nächste Spiel ist, also da kannst du, glaube ich, eine eigene Podcast-Sendung drüber machen.
Servus Mike, servus Carsten, hier ist mal wieder der Nisa aus Tübingen. Ich bin gerade noch live im Spiel zwischen New Orleans und Green Bay, aber das ist ja gleich zu Ende. Und bevor ich in absolute Euphorie ausschweife, erstmal danke Carsten, dass du an die Saints geglaubt hast und die Höhe des Sieges, ich kann es gar nicht glauben. Muss aber dennoch sagen, dass die Green Bay Packers einfach auch mega schwach waren. Also ich will gar nicht nur Gutes über unser Team sagen. Ich will auch mal sagen, dass der Auftritt von Rodgers, fand ich, echt gar nicht ging. Ich hoffe, dass das heute keine Eintagsfliege von Jameis war, weil der war wirklich überragend, ein guter Game Manager und völlig ruhig und abgeklärt. Und als Saints-Fan kann ich nur sagen, weiter so. Genauso wie mit eurem Podcast. Und ja, bis bald wieder. Ciao.
So, jetzt reden wir über... Mann. New Orleans Saints. Zu Hause in Jacksonville. Also, wenn ihr jetzt die letzten Folgen vielleicht nicht gehört habt, bewusst Jacksonville ausgesucht. Also Front Office der Saints hat durch den Hurricane-Schaden in der Stadt New Orleans überlegt, wir brauchen Ausweichstadion. Atlanta hat selber gespielt, das wäre die nächstliegende NFL-Stadt mit einem guten Stadion gewesen. Dann fiel ihnen auf, warte mal, die Teams in Florida würden gehen, und zwar Miami und Jacksonville. Du kannst allerdings von Wisconsin aus sehr direkt nach Miami fliegen und nicht nach Jacksonville, da musst du umsteigen. Daraufhin haben die gesagt, ach, dann gehen wir dahin, dann haben wir weniger Green Bay-Fans. Und es hat nicht nur das funktioniert, es hat auch alles andere funktioniert, denn wir müssen darüber sprechen. Also die Saints waren richtig gut. Jameis Winston war richtig gut und Green Bay war richtig schlecht. Punkt.
Es tut mir sehr leid für alle Packers-Fans da draußen, wenn ich es jetzt zu drastisch formuliere, aber für mich, von den Spielen, die ich in meinem Leben von den Packers gesehen habe, war das schlechteste Spiel und it's not even close. Das war das schlechteste Packers-Spiel, was ich in meinem Leben gesehen habe. Ich finde es jetzt ein bisschen unfair, es nur auf Aaron Rodgers abzuwälzen, der unfassbar unterirdisch gespielt hat. Also ja, der das Passer-Rating, also
unter der Grafenarbe war der Typ unterwegs.
NFL-Memes hat es gepostet, wenn er jeden Ball einfach in Schmutz geworfen hätte, hätte er ein besseres Passer-Rating gehabt, als so wie er gespielt hat mit seinen beiden Interceptions. Also ja, war mega wack, aber auch, also das Laufspiel hat nicht stattgefunden, die Defense hat nicht stattgefunden, die Saints haben es gut gemacht, aber das war einfach ein unverschämter Auftritt der Packers und ich glaube, jeder Fan wird dasselbe gedacht haben und sich geschämt haben für so einen Saisonauftakt von einem Team aus Green Bay. Also meine Prediction ist tatsächlich, ich glaube, dass jedes andere Team an diesem Tag die Packers da geschlagen hätte. Jedes andere Team, weil so wie die aufgetreten sind, das hatte gefühlt null Bock-Einstellung. Da haben Zahnräder nicht funktioniert, die du gefühlt eintrainiert hast. Es hat nichts gepasst. Irgendwann wurde es mit der Brechstange funktioniert, da hat es auch nicht gepasst. Dann wurde, das hat mir ein bisschen leid, irgendwann Jordan Love noch reingeschmissen, der dann irgendwas probiert hat. Das ist ja auch das Undankbarste, was passieren kann. Und auf der anderen Seite läuft halt alles. Also es hätte keinen besseren Einstand geben können für Jameis Winston als jetzt hier gegen die Packers. 5 Touchdown-Pässe, überragendes Spiel. Sehr, sehr gut ausgesehen. Er hat auch wirklich sehr, sehr gut gespielt. Aber, also ich will es nicht kleinreden, liebe Saints-Fans. Ihr habt super gespielt, super den ersten Sieg angefahren. Aber ich fand es eine riesengroße Frechheit, wie die Packers sich hier präsentiert haben.
Also wir müssen mal eine Sache wirklich betonen. Wenn ein Drew Brees als TV-Experte realistisch sagt, okay, die tiefen Dinger, das ist das, was letztes Jahr bei den Saints gefehlt hat, dann ist das ein Ritterschlag für Jameis Winston. Seitdem der Typ bei den Saints ist und seitdem er seine Augen-OP hatte, ist das der Jameis Winston, der im College alles gerockt hat, der so unterhaltsam geilen Football gespielt hat. Und ganz ehrlich, der General Manager der Saints, der wird über eine Sache wird er sagen, kann ich nicht mal irgendwie an der Zeit drehen, ich würde gerne mal zurückspringen. 6,225 Millionen Signing Bonus, 7,259 ist der komplette Cap Hit für Taysom Hill. Und Taysom Hill durfte zugucken, wie ein Jameis Winston in seinem letzte echte Chance mehr als überzeugt hat. Der Typ hat so präzise Bälle geworfen und ich werfe Leute gerne von Bus. Humorig, es ist nie böse gemeint. Ich habe natürlich über Winston das ein oder andere extrem Negative gesagt. Witzig gemeint, nie persönlich gemeint. Mir war aber immer klar, ich verstehe es, also ich habe es nicht verstanden. Ich habe ihn am College genauso wie Marcus Mariota geliebt. Marcus Mariota bei Oregon war genauso geil wie Jameis Winston in Florida. Es war richtig geil. Also es war echt gut. Und dann kam dieser Einbruch. Dieses komplette, alles ist scheiße, alles ist Mist, es funktioniert nicht. Und dann kommst du jetzt dahin. Du beerbst vielleicht einen der, ja, ich meine, den Mann haben sie, den werden sie in New Orleans auf Händen tragen. Ja, also Hurricane Katrina und er hilft und macht und tut, also spendet und also Drew Brees wird für immer ein Aushängeschild der Saints sein, Punkt. Und dieses Erbe nimmst du an und dann lieferst du im ersten Spiel, also ersten Heimspiel, auch so ab. Ja, es sind nur 148 Yards, aber guckt euch diese 14 Würfe, die angekommen sind, mal an. Die musst du erstmal machen. Das ist, als hätte der komplett nicht nur Augen-OP, sondern tatsächlich so ein Lasersteuergerät à la Terminator eingebaut. Das war unglaublich und es war geil zu sehen. Und ganz ehrlich, als Saints-Fan würde ich mich jetzt zurücklehnen und sagen, der Plan scheint zu funktionieren. So ein bisschen A-Team-Style. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
Ja, ich würde noch ein bisschen runterfahren, ehrlicherweise, weil ich nicht einschätzen konnte, was wirklich mit den Packers los war. Jameis Winston, das muss man festhalten, Jameis Winston sah unfassbar gut aus. Pocket Awareness hat gestimmt, die Bewegung, sein Movement war smooth, seine Pässe waren präzise. Da hat alles gepasst und es war noch nicht mal Alvin Kamara, der das groß aufgetrumpft hat, als irgendwie Running Back, der Bälle fängt. Nein, Deontay Harris, Juwan Johnson, Adam Trautman, dann ab und zu ein Hogan oder ein Callaway. Also der hat ja auch verschiedene Spieler bedient, wo du auch sagst, jetzt auf dem Board, das sind jetzt nicht die besten Receiver der Liga. Also er hat das einfach super stark gemacht und das muss man auch loben. Ich bleib trotzdem bei zu sagen, gegen diese Packers war das einfach ein bisschen zu wenig. Wir haben hier sehr, sehr viele Reaktionen, auch gerade im Chat von Leuten, auch von vielen Packers-Fans, die natürlich darauf reagieren, teilweise enttäuscht sind. Wir haben natürlich zu den Recht. Packers-Edelfan Bambi im Chat, der natürlich sagt, bitte keine Week 1 Overreaction. Nächste Woche gewinnen die Packers 40-10 gegen Detroit und alle reden Rodgers zum MVP. Wir müssen trotzdem über dieses eine Spiel reden und über dieses eine Spiel musst du einfach sagen, das war eine riesengroße Frechheit. Ganz egal, wie sie im nächsten Spiel darüber dann performen werden, darüber können wir dann nochmal reden und wir machen eine Prediction und so weiter und so fort, weil die müssen eine Reaktion zeigen, weil das Team, das war letztes Jahr die beste Offense, die meisten Punkte gemacht und wer dann so gegen die Saints spielt, der verdient es auch mal weggeklatscht zu werden, weil ich bleib dabei, das war für mich eine Riesenfrechheit.
Pass auf, ich möchte jetzt Bambi nicht vom Bus werfen, möchte ihn nicht.
Nein, ist ja ein Süßer.
Aber ist er auch total, vor allem in seinem rot-weißen Strampelanzug und so, also gibt schöne Fotos, aber das ist ein anderes Thema. Ach komm, ist scheißegal. Da merkst du, Bambi ist Sportjournalist. Das ist dieses, ja, so, das ist Theorie. Das ist alles scheiß Theorie. Ist alles unnötiges, schwachsinniges Gelaber. Das ist professioneller Sport. Sport von lauter Alpha-Tieren, von Testosteron durchtränkten Vollmaschinen. Und ein Aaron Rodgers hat den schlimmsten Fehler seines Lebens gemacht. Es gab nur. Ich darf ja für die Bild diese Kolumne schreiben und ich habe da nur eine Sache, tatsächlich, was diese Aaron Rodgers-Green Bay-Situation, ich habe meine Top 5 der ersten Wochen der NFL aufgeschrieben. Und ich habe gesagt, was ich am spannendsten finde, ist, als Mensch, der diesen Sport sehr lange selber aktiv betrieben hat, der auch in den USA in diversen Lockerrooms unterwegs war, für mich ist es spannend zu sehen, ob die, ich bin mucksch, ich streike, ich habe keinen Bock, ich komme nicht zur Preseason, aber ich bin hier der geile Macker und ich will jetzt mitentscheiden. Wenn er jetzt im ersten Spiel abgeliefert hätte wie geschnitten Brot, dann hätte keiner in diesem Lockerroom auch nur irgendwelche Zweifel gehabt. Sei dir mal sicher, dass jetzt in dieser Woche ganz viele Menschen hinter vorgehaltener Hand im Lockerroom sagen, ist das wirklich, müssen wir uns das antun? Funktioniert das noch? Und wenn dieser Zweifel sich im Kopf setzt bei Anspielstationen, dann ziehen die nicht mehr komplett durch. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Situation. Bambi hat völlig recht. In der Theorie, wenn die nächste Woche gewinnen, ist es alles Makulatur, dann spricht da keiner mehr drüber. Wenn sie allerdings diese Woche innere Zweifel kriegen und anfangen, sich gegenseitig zu zerfleischen, dann hast du als Green Bay ein scheiß Problem. Dann sagst du, warum ist der Mann nicht bei Jeopardy geblieben? Hat er gar nicht so schlecht gemacht? Hätten wir hier Ruhe im Puff.
Ja, dass Rodgers nicht einer der besten Quarterbacks überhaupt ist, ist klar. Aber man muss natürlich das bewerten, was man sieht. Und was wir da gesehen haben, war einfach zu wenig. Bambi ist eh klar, ist für mich einer der Menschen daran, die mit der meisten Plan vom Football haben. Also das ist vielleicht auch irgendwo, wenn ich über die Patriots rede und er über die Packers. Eine Sache würde ich noch gerne reinholen von Q-Best. Der hat noch geschrieben, oder Q-Best, ob das Absicht gewesen sei von Rodgers, um dieses Jahr noch getradet zu werden.
Nein.
So würde ich A-Rod niemals einschätzen, dass er sowas seiner Franchise eintun
würde. Und du schadest dir ja selber.
Ja,
du schadest dir ja selber, denn die Leute draußen sehen es, egal welcher GM, es ist ein kleiner Kosmos. So, und Bambi hat natürlich völlig recht, er sieht es durch die Fanbrille. Jeder Packers-Fan wird sagen, ja, A-Rod ist ja, MVP. Habt ihr ja auch völlig recht. Aber lass uns doch nochmal zurückspringen in dieses, ich bin lieber auf Hawaii und ich will mitentscheiden und so weiter und so fort. Punkt 1, er ist nicht on target, er ist nicht fit. Also er ist nicht fit, sozusagen in diesem Offensivsystem sofort so zu funktionieren wie in Woche 15, 16 letztes Jahr.
Ja, fit sah er echt nicht aus, ne?
Das war genau, er ist nicht fit, das siehst du.
Larifari.
Und dieses Larifari, wir dürfen immer bei dieser ganzen Geschichte nicht vergessen, wir reden immer über Top-Verträge, wir reden über die Jungs, die richtig Schotter kriegen. Die Jungs, die nicht den richtigen Schotter kriegen. Und da sind wir wieder bei diesem, das muss man ja dieses System, diesen Mikrokosmos NFL, musst du ja so erst auch mal verstehen. Die Jungs, die meisten Knochen hinhalten, sind die, die am wenigsten Geld kriegen. Und wenn die sehen, scheiße, guck mal, ich mache mich hier krumm für die Chance meines Lebens und der Typ, nur weil er satt ist und die dicke Kohle hat, kommt hier nicht an und ist nicht fit, dann so ein Lockerroom kann ganz schnell kippen. Und ich wünsche allen Packers-Fans, dass die sich hinsetzen, dass die gemeinschaftlich eine Portion Käse wegknuspern und ein Bierchen trinken und sagen, wir haben uns alle wieder lieb, nächste Woche greifen wir voll an. Weil das, wenn der Lockerroom, wenn du den verlierst, dann hast du ein Scheißproblem.
Jetzt habe ich Hunger. Okay, ja, bin ich bei dir.
Nächstes Spiel? Du hast noch Gläser.
Übrigens, du hast auf die Saints gesetzt.
Ja.
Ich auf die Packers. Nächster Punkt für dich.
Lass uns wie viel bin ich schon in Führung? Ich frage nur für einen Freund, der ist Mike.
Ja, ich sag's dir am Ende.
Ah, gut. Ja. So, nächste Partie. Ja. Der Mann, der von Mike plötzlich sehr viel Liebe bekommen hat in den letzten Jahren, die Rede ist von Teddy B. Teddy B ist in the house drinne. Und hat mal kurz gezeigt, warum er in The House drinne ist, also im Mile High Stadium, warum er da sozusagen das Krönchen aufgesetzt bekommen hat von der Franchise. Du bist jetzt unser Quarterback, denn gegen die Giants zu Hause im Stadion mitten in New York haben die einfach mal gesagt, weißt du was, lass uns doch einfach mal mit dem Sieg starten, das können wir schon. Und dann haben die losgelegt. Also 27-13 gegen die Giants, Hut ab, Hut ab.
Ich fand's leider kein gutes Footballspiel.
Nein, also, aber Teddy Hut B ab,
hat mir gefallen.
Aber Hut ab, ja, kann man Hut, sagen.
Bin, klar, ich wollte dir damit nicht widersprechen. Auf jeden Fall, Teddy Bridgewater hat ein gutes Spiel gemacht, seine Receiver auch. Also seine Bälle teilweise auf den KJ Hampler oder auch auf den Jerry Jeudy waren sehr, sehr stark. Bisschen schade, dass Jerry Jeudy sich da so verletzt hat. Also in der ersten Slow Motion, die ich von dieser Situation gesehen habe, dachte ich erst wirklich, oh mein Gott, das wird eine ganz üble Verletzung. Die erste Diagnose ist wohl, es ist nur überdehnt und nichts gebrochen oder gerissen. Was gut wäre, warten wir nochmal ab, was die letztendliche Diagnose sein wird. Weil wenn Jerry Jeudy ausfallen wird, wäre das extrem bitter. Bradley Chubb ja auch schon ausgefallen. Also die Broncos hatten in den letzten Jahren so viel Verletzungspech. Bitte, 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 bitte nicht noch mehr. Also lass das bitte einfach glimpflich ausgehen. Aber die Broncos haben mir gefallen. Sie haben mir das gezeigt, was wir ja gesagt haben. Eine freche Offensive, junge Spieler, die Bock haben werden. Das war auch gut. Das war auch das, was wir predicted haben. Die Giants auf der anderen Seite. Es tut mir einfach leid. Ich finde, die Giants haben eigentlich Potenzial. Aber Carsten, du warst ja der, der Daniel Jones am Anfang auf den Thron gehoben hat und letzte Saison schon gesagt hat, komm mal wieder runter. Ich würde ihn auch nicht mehr hochheben. Also er sah jetzt nicht mega schlecht aus, aber es waren so viele Situationen, wo er diesen Eli Manning-Blick hatte, aber nicht das Eli Manning-Spiel. Ich bin nicht überzeugt davon, dass Daniel Jones die nächsten 4 Jahre von mir aus der Starting Quarterback der Giants ist. Da fehlt es mir einfach irgendwie an Leadership, an Situationen, wo ich sage, ja. Also ja, er nimmt oft die Beine in die Hand und läuft für sein Team und hält mal hin, aber das sind zu viele Fehler. Er hat in jedem Spiel Fehler, ein Fumble oder sonst irgendwas drin, wo du einfach denkst, Diggi, du bist lost. Und
Diggi, du bist lost.
Es tut mir leid. Und Saquon Barkley ist halt lieber dann auch jemand, der natürlich, wenn er läuft, zu Tode geblockt wird. Also 2,6 Yards pro Lauf. Da, ja.
Oh, war nicht gut.
Kannst du auch nicht von zehren? Nee, war auch nicht gut. Also die Giants haben mich leider enttäuscht.
Ja. So. Damit können wir das auch abhaken. Also mehr kann man über dieses Spiel nicht reden.
Ich lasse dich so nicht entkommen. Ich möchte von dir noch ein Wort zu Daniel Jones. Wir haben beide auf die Broncos getippt, also Punkt für uns beide.
Ja.
Daniel Jones.
Ist okay. Also auf dem Papier, also 22 von 37, 267 Yards, ein Touchdown, ist okay. Aber okay ist halt auch nur die kleine Schwester von du bist dabei. Also das ist so, das ist dieser olympische Gedanke, dabei sein. Nee, gewinn, Digga, gewinn. So, muss Daniel Jones noch lernen. Wer es nicht lernen muss, der konnte es schon vorher. Und jetzt ist er tatsächlich im richtigen System angekommen. Matthew Stafford, die geile Katze. Also war eine Katze, also war ein Lion vorher. Jetzt ist er ein Ram und der hat's gerammt, also reingerammt. 3 Touchdown-Pässe, 321 Yards. Der hat einfach mal kurz gesagt, so, ich habe nicht mehr so viel Zeit in meiner Karriere, ich stehe im Halteverbot, lass uns mal eine der besten Defenses mal kurz auseinandernehmen und mit 20 Punkten gewinnen, nämlich 34-14. Herzlich willkommen, Matthew Stafford bei den LA Rams.
Ich habe Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Die Rams haben die Bears so weggewurzelt. Wahnsinn. Also es war ja gar keine Fragen offen gewesen. Stafford sah so gut aus. Da waren Würfe bei. Da siehst du mal, was ein Quarterback in dieser Sean McVay Offense machen kann. Auch wenn Goff jetzt auch nicht so schlecht aussah bei den Lions. Aber das, was Stafford da gezeigt hat, hat wirklich Potenzial, dass du sagst, der kann dieses Team mit dieser Defense, mit diesen Receivern vor allem auch, ganz, ganz weit bringen. Also, bisschen schade, dass ein Cam Akers verletzt ausgefallen ist. Du hast ab und zu im Laufspiel schon gemerkt, dass ein Daryl Henderson, auch wenn er einen Touchdown erzielt hat, kein schlechter ist, aber auch kein überragender. Ich bin gespannt, ob sie Sony Michel da noch ein bisschen besser integriert bekommen. Cooper Kupp, sein Touchdown. Wie viel Alter. Wille, wie viel Bock hast du da gesehen, dass er diesen Touchdown erzielen will? Also, das ist für mich ein Team, die haben zusammengespielt. Die Defense war ekelhaft. Jalen Ramsey mit einem starken Spiel. Aaron Donald an der Sideline, der sein Team angefeuert hat.
Es
hat
geil
einfach
zu sehen.
Spaß gemacht. Spaß gemacht, den Rams zuzusehen.
Und auf der anderen Seite für alle Bears-Fans, also mal ehrlich, ich glaube, ihr habt den Quarterback für die Zukunft gefunden. Also das, was er spielen durfte, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir reden immer über Ticketpreise. Wie haben wir übrigens getippt? Ich habe auf die Rams getippt, ne?
Beide auf die Rams.
Ach, dann wie weit bin ich jetzt schon in Führung? Ich frage.
Uneinholbar.
Ah, gut, dann geht die erste Woche.
Drei vor bist du.
Ah ja, gut. Wir reden immer über Ticketpreise und ich habe tatsächlich was recherchiert. Ich hatte Langeweile heute Morgen am Flughafen, als die Frau mit den stinkenden Füßen neben mir saß. Wir reden immer über Ticketpreise. Ich möchte ganz kurz mal was runterbrechen. 65.000 Leute passen beim Monday Night Game, also heute Nacht, bei den Raiders rein. Normalerweise wisst ihr selber, Las Vegas meistens, also entweder haust du dir das Hirn weg, indem du dir ordentlich was an Alkohol reinballerst, oder du haust dir das Hirn weg, weil, also du bist Profiboxer und hast da deinen Kampf. Auch die UFC ist da. Also McGregor gegen, kann ich nicht aussprechen, nur mal Dingenskirchen, also ja, einer mit einem sehr langen Nachnamen. Was denn? Kannst du das aussprechen? Nur mal Gurmadov? Geh doch. Nurmagomedov.
Ja,
ja, also hier Armageddon nur auf andere Sprache.
Kasachisch.
Kasachisch. Das ist der mit den Blumenkohlohren, das weiß ich, aber ich kann den Namen nicht aussprechen.
Ich glaube, viele haben Blumenkohlohren da, aber ja.
Ja, aber der hatte besondere Blumenkohlohren. Also der kann keine AirPods mehr benutzen. Da ist nur noch irgendwie ein Stecknadelloch. Ist auch blöd, ne? Kannst du nur diese dicken Over-Ear, aber die sind auch hip, diese Kopfhörer. So, also was ich damit eigentlich sagen will, ist nicht, dass er keine Kopfhörer benutzen kann, sondern das waren so die Top-Kämpfe. 20.000 kostet da, also 20.000 konntest du ausgeben. Der Schnitt bei 20.000 auch an Sitzplätzen waren $981. Wenn wir mal nicht, ich hau dir aufs Maul Sport nehmen, sondern gut, beim Eishockey haut man sich auch aufs Maul. Aber gut, also nicht, man trifft sich da nicht, um sich nur aufs Maul zu hauen, sondern da fährt man auch ein bisschen Schlittschuh. Stanley Cup Finale, $1.010. Auch 20.000 Sitzplätze, ist hier übrigens dieselbe Halle. Fury gegen Wilder, auch irgendwie $1.100, fertig, aus ist der Lack. So. Und jetzt Achtung. Jeder, der damals gesagt hat, warum gehen die Raiders weg und warum gehen die nach Las Vegas? Das ist jetzt eine Matheaufgabe. Ich habe 20.000 Sitzplätze und im Schnitt kostet mich ein Boxticket 1.000. Sind 20.000, ne? Ist irgendwie logisch. Okay. Klar gibt es noch teurere Tickets für 20.000, aber das wäre so das mathematische Grundexempel, was du da irgendwie durchexerzieren kannst. Die Raiders haben 65.000 Sitzplätze. Der Durchschnittspreis für das Spiel heute Nacht, alle Mann festhalten, $865.40. Wichtig sind die 40 Cent.
Ich find's einfach astronomisch. Also ich finde, das ist einfach, das übersteigt Sphären. Wie willst du da jetzt normal? Also ich weiß nicht, was der lowste Preis ist. Also wenn du normalerweise für den normalen Preis noch reinkommst, okay, aber
das billigste Ticket, Fans, das ich gefunden habe heute Morgen, waren $169.
Ja, es
da
ist
sitzt
halt
du
hart.
Aber auch ganz oben beim Hausmeister.
Das ist aber auch wirklich hart. Also ich finde das, ich sehe das eher skeptisch, als das abzufeiern, ehrlicherweise, weil klar machst du damit mehr Kohle vielleicht, aber
nee, pass auf, für den normalen Fan also ist es nicht, schade. Dass ich sage, so, ich möchte, dass jeder gerne, also ne, wir haben letztens drüber gesprochen, ich habe $20 ausgegeben. Was ich damit nur sagen möchte ist, das kennen wir ja alle aus der keynesianischen Wirtschaftstheorie, Angebot, Nachfrage, so reguliert sich der Preis. Der Preis reguliert sich ja nur, weil dieses Interesse da ist. Und wenn du zurückspringst auf Oakland, auf ein Stadion, was auseinandergebrochen ist, wo ich einmal war, wo ich gedacht habe, Alter, das ist hier eher so Regenbogenhausen gegen, frag mich nicht. Also das war nicht cool, das Stadion. Deswegen finde ich, also man sieht, der Plan hat sich gelohnt, diesen Schritt zu gehen. Und ich habe auf die Partie heute Abend, heute Nacht, habe ich richtig Bock. Also das ist für mich der perfekte Abschluss dieses Football-Wochenendes, weil Raiders, die was beweisen müssen mit Waller und Konsorten gegen die Ravens, ist geil. Geiler Shit.
Wir haben ja schon getippt, du bist mit den Raiders gegangen, ich mit den Ravens.
Just
ich
win,
würde
baby.
Gerne noch ein Stat hier vorlesen, weil auch gerade im Chat gefragt wurde von Bambi, wer die NFC North anführt. Also ich sag mal so, in der NFC West haben alle gewonnen, die haben alle einen Sieg, in der NFC North haben alle verloren. Laut ESPN ist Detroit da gerade an 1 geführt vor Chicago, vor Green Bay, vor Minnesota. Das ist ja eh egal, weil das nächste Spiel wieder anders aussieht.
Ja, ich aber Detroit nicht, ist auf 1. Ist.
Das, also, ja, so. Ich verstehe aber nicht ganz, warum Minnesota hier hinter Green Bay ist und Green Bay so verloren. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das wird die nächsten Wochen anders aussehen. Das wird auf jeden Fall keine 865 für einen Stehplatz-Aktion wird gerade von den Raiders Ultras gestartet. Das fand ich sehr, sehr gut auf jeden Fall. Carsten, wir müssen aber auf jeden Fall, weil wir erst wieder Freitag aufnehmen, das erste Spiel von Week 2 tippen, was Donnerstagnacht ist. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen, damit wir da einen Tipp abgegeben haben.
Ja.
Und das ist das glorreiche Divisionsduell des Washington Football Teams gegen die New York Giants.
Washington.
Beide haben enttäuscht. Ich hoffe aber, oder ich sehe also eher die Washington Defense sich aufstocken
genau.
Mit Taylor Heinicke als Quarterback, als dass Daniel Jones jetzt sagt, ich bin's. Ich gehe mit dir und sag auch Washington. Tut mir leid, NY Giant.
Der ist halt so. Wir haben noch zwei Sprachnachrichten.
Ja.
Die wir noch abhandeln wollen, auch wenn wir schon in der, im Bereich der XXXXXL-Folge sind.
Aber erstmal muss ich sagen, weil es ist scheißegal, wie das nächste Spiel ausgeht. Carsten, du hast den ersten Spieltag gewonnen. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Punkt im Tippspiel. Und ich aber ich muss sagen, hast du nicht schlecht gemacht. Du hast 11 Spiele, also es könnten noch 12 werden, 11 Spiele richtig getippt, ich 8, also 11 ist schon, ist gut.
Ja, ist gar nicht so schlecht, ne? Und fantasy-technisch stand ich auch gut da. Und dazu haben wir jetzt eine Sprachnachricht von einem tatsächlich meiner, da sind wir wieder bei, also Daniel Jones ist eher so, und jetzt kommt ein junger Mann, den ich coachen durfte, der ist eher so, also der hat, wenn er einen Helm aufgesetzt hat, dann hatte der nicht nur einen Nagel im Kopf, dann hatte er einen Stahlträger. Also mehr Football-Willen ging nicht. Bitteschön, Abfahrt.
Moin Carsten, moin Mike, hier ist Bacon mal wieder und ich muss euch erstmal ein dickes Lob geben. Mir hat es sehr gefallen, eure Fantasy Predictions am Ende des letzten Podcasts zu hören. Würde ich mir gerne öfter wünschen und ich war in einer ähnlichen Situation, ob ich nun Josh Allen oder Trevor Lawrence starten soll. Ich habe mich für Lawrence entschieden und bin damit besser gefahren. Jetzt nun die Frage, was haltet ihr von seinem Debüt? Gut, eher schlecht. Ich fand ihn durchaus solide. Waren ein paar richtig geile Bälle dabei. Ich bin gespannt, was da noch kommt von ihm. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Montag. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.
So, denn wir müssen ganz kurz, Mike, noch über Fantasy sprechen. Denn ich habe ein paar Jungs, die sind Donnerstag schon dran. Das heißt, deswegen müssen wir jetzt noch mal kurz über Fantasy sprechen. Ich habe die Colts Defense und ich habe Washington. Und ich spiele ich gegen dich nächste Woche? Das weiß ich gar nicht.
Also erstmal, ich glaube, ich sollte keine Fantasy-Tipps geben, wenn ich auf Mike Evans und Aaron Jones setze und beide kombiniert 6-7 Punkte machen, genau, ehrlicherweise.
Ja, ja gut, ich habe Judy, und Juju Smith-Schuster gehabt. Also ich kann froh sein, dass alles andere gut funktioniert hat.
Über Trevor Lawrence haben wir zum Glück schon gesprochen. Ich spiele in Woche 2 gegen Patex, also gegen den du gewonnen hast.
Ah, ja.
Und du spielst in Woche 2 gegen Veronika. Und laut Prediction ist sie 17 Punkte vor dir.
Ja, das war
also
auch.
Also laut die jetziger
Patex Prediction. Patex war auch laut Prediction 20 Punkte vor mir. Ich waver da so, noch ein bisschen rum und dann gucke ich noch.
Colts spielen gegen Rams. Möchtest du wirklich drüber reden, ob du die Colts aufstellen
willst? Nee, nämlich Washington. Gegen Daniel Jones kannst du nur gut aussehen. Wir haben ja über College Football auch viel gesprochen. Und was ich tatsächlich richtig geil finde, ist, dass unser Arbeitgeber, der uns regelmäßig bucht, schnell mal ein Holz klopfen, dass es so bleibt, warte. So, RAN. Er überträgt ja jetzt nicht nur im Fernsehen ein College-Spiel, sondern auch auf RAN.de. Und da kommt nächste Woche was Geiles auf euch zu, nämlich Cincinnati gegen Indiana. Finde ich schon richtig geil. Und dann die Clemson-Partie auf RAN.de. Puh, geiler Shit. Und wenn wir bei College, ja?
Nee, mach weiter, ja.
Und wenn wir bei College sind, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, ich habe Fotos und ich habe Videos bekommen. Falls ihr euch daran erinnern könnt, ein junger Mann aus Österreich ist in die große weite Welt ausgezogen nach Texas, zu Texas A&M. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, so hier, das war, ist da ganz geil, weil ich war mal auf diesem Campus und das ist ganz geil. Und der hat sich jetzt gemeldet und die Nachricht ist großartig. Also Mutti Benji, falls Sie auch diesen Podcast hören, ich glaube, Ihr Sohn kommt nicht wieder zurück.
Servus Carsten, servus Mac, der Benji ist aus Texas diesmal, nicht aus Österreich. Ich wollte mich nur mal kurz melden und mich bedanken, Carsten, bei dir für die Tipps und das kurze Preview, was mir du vor anderthalb Monaten gegeben hast. Ich bin jetzt 3 Wochen in Texas und es ist einfach unglaublich, was da los ist. Also Football ist Religion in Texas. Wir haben letzte Woche unsere erste Partie gehabt und am Tag davor, das müsst ihr euch mal geben, am Tag davor waren 40.000 Leute im Stadion um Mitternacht und haben einfach mal eine halbe Stunde geübt, wie man das Team richtig anfeiert, wie die ganzen Schlachtrufe gingen, dass man ja nichts falsch macht beim Match. Und dann am nächsten Tag war Match. Tailgating. 4 Stunden. So viel Bier gesoffen, ich war schon fast blind, wie ins Stadion gekommen bin. Aber dann habe ich mich einmal erfangt. Und dann im Stadion. Über 100.000 Leute. Das war einmalig. Also wirklich einmalig. Auch jeder, der was die Chance hat, mal irgendwie in einer College-Ticket zum Kommen, footballmäßig oder irgendwas, schaut es sich um jeden Preis holt, es ist auf alle Fälle wert. Was ich noch kurz anmerken möchte, ist, ich habe das Glück gehabt, eine Stadiontour zu haben und bei dieser Stadiontour haben wir sich dann auch die Trainingsfacility anschauen dürfen. Und das ist ein Wahnsinn. Also, Ich habe schon viele Fußballstadien gesehen und da die Trainingsplätze und alles, das ist auch alles erste Sahne, da gibt es nichts, aber kein Vergleich. Indoor-Platz, Outdoor-Platz, Sauna, eigenen Kraftraum und was ich was alles noch und alles auf höchster Qualität. Und das Beste, was jetzt noch war, ist, wir waren dort in der Trainingsfacility und dann sagen die Typen ja, wir können da 4 Stunden, 20 Minuten, wenn wir wollen, Bälle werfen und was ich was alles noch. Ich habe mich gefühlt wie ein 5-Sterne-Quarterback, der was aus dem Highschool kommt und sein Probetraining dort macht. Ich meine, die Würfe, die waren alle voll für den Arsch, das hast du vergessen können, aber auch nicht das Gefühl dort, wenn die Lichter an sind und du wirfst so drin den Ball, das will ich in meinem Leben nicht vergessen. So, ja, wollte nur kurz eine Rückmeldung geben und wünsche der ganzen Bildnahme einen schönen Montag. Ich hoffe, euer Team hat gewonnen. Ich bin glücklich, ich bin Eagles-Fan und wir hören sie.
So. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oder? Was für eine zuckersüße Nachricht. Was für eine Legende da drüben, aber eine Frage.
Die Bilder sind großartig. Der steht wirklich auf dem Trainingsplatz und wirft die Bälle. Es ist nicht cool, wie er wirkt. Ja, ist scheißegal. Es ist wirklich scheißegal. Es ist.
Aber hat er so viel gelitten oder was mit dem ganzen Leid?
Liebe Leid.
Entschuldigung. Weil er immer so, der Dialekt, Carsten, der war überragend. Der hat so Leute immer Leid gesagt. Die ganzen Leid.
Ja, aber du, weißt du, was das Schöne ist? Jetzt stell dir mal vor, ja, wie der Englisch spricht. In Texas. Und Texaner sprechen schon sehr eigenes Englisch.
Ey, also, ich möchte, dass NFL Films ihn begleitet, ja, und daraus eine Doku macht.
Jo, servus, servus. Und die, ja, Texaner immer,
was? Was ist der Home, da Facility.
So, und weswegen ich das jetzt kurz abgespielt habe, ist, wir übertragen College Football und wir sehen immer nur diese riesengroßen NFL-Stadien. Und wenn ihr ja keinen Bock habt, samstags College Football zu gucken, aber euch das tatsächlich mal interessiert, da sind wir wieder bei Urban Meyer, immer nur die größten Talente zu kriegen. Den Link laden wir nachher mal hoch, also bei uns oder bei mir in die Story. Oder ihr merkt es euch einfach. Es gibt einen jungen Mann, der macht ein wirklich großartiges Videoformat. Das macht echt Spaß. Und zwar, der, müsst ihr euch so vorstellen, nimmt mit einer Kamera, also das, was Mike bei der DTM macht, geht er dahin, wo es wirklich spannend ist. So, und zwar geht er so, wie diese ganzen Prospects, das, was unser österreichischer Pillen-Army-Fan gerade beschrieben hat, geht er dahin, so wie die ganzen Highschool-Recruits, die Top-Talent sind, die eingeladen werden, und lässt sich das Programm zeigen, was die Spieler zu sehen bekommen und angeboten bekommen, die sich zum Beispiel für Alabama, Michigan oder was auch immer entscheiden. Guckt euch bitte, und das meine ich echt ernst, guckt euch bitte Oregon Ducks an. Also das Stichwort ist I have toured und dann kommt Oregon Ducks. Oder ihr gebt einfach ein Sports, ganz klasse Sport mit einem S hinten dran, dann Leerzeichen und dann Dissected, also D-I-S-S-E-C-T-E-D. Geile Formate, gehen meistens so 15, 20 Minuten, war unter anderem bei den Texas Longhorns und. Es ist so sehenswert. Und bitte für alle Sneaker-Freaks da draußen, so wie auch Mike, der gerne mal mit einem feuchten Lapp nochmal seinen Schuh sauber macht, guckt euch bitte an Oregon. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Da kriegst du, so, da kriegst du einen Halbharten.
Zum Abschluss der Folge noch ein paar Sachen hier vorlesen aus dem Twitch-Chat. Also erstmal ist Veronika Mittermüller auch am Start und hat schon ha reingeschrieben mit 4 Teufels-Emojis und 3 Football. Also ich glaube, die hat Bock aufs Duell gegen dich. Sie hat gegen mich ja verdient gewonnen, ganz egal, ob meine Spieler da underperformed haben. Aber ich glaube, Carsten, also wenn ich das so lese, diesen Trash-Talk von Froni, ich weiß, für wen ich von euch beiden bin. Und ja, cool. Patex, gegen den du gewonnen hast, schreibt nochmal, ich habe mit einem weniger gespielt, Fitzi war kaputt.
Digga, ich hab mit Judy gespielt, der war auch kaputt, kannst dich dran erinnern? Ich habe mit Kyle Pitts gespielt, der war gar nicht da, emotional.
So, aber Carsten, zum Abschluss, hier hat ein, also das ist für mich, also wäre jetzt unsere Abschluss der Folge, glaube ich, NYGiant88 im Chat hat hier eine Anekdote reingeschrieben über dich und damit konfrontiere ich dich jetzt mal hier. Er hat geschrieben, übrigens Rams, ich möchte nochmal ganz kurz eine Geschichte erwähnen. London Game Rams gegen Bengals. Samstag vorher, Run Party. Wer ist da? Carsten, die geile Katze. Ich gehe nach vorne, um mal mit ihm über Football zu quatschen. Und er war die ganze Zeit am Signieren von anderen Leuten und nimmt dann plötzlich meine Mütze vom Kopf und haut sein Autogramm drauf. Also, oben auf den Schirm. War dann irgendwo eine ungewollte Unterschrift auf meine Giants Cap, aber ich möchte mich trotzdem dafür bedanken. Die beste London Story von mir und geilste Abend mit Carsten und Volker. Also, du hast da scheinbar ganz viele Sachen signiert und er wollte wahrscheinlich auch ein Autogramm, aber du hast einfach seine Kappe genommen und vorne drauf geschrieben.
Ja, Mann, das war, die Kappe war echt fresh. Die war echt geil. Also, es gibt ja so Caps, wo ich sage so, und dann lassen Leute auch irgendwie so, weißt du, wie Mike, so die Aufkleber drauf und so. Der Typ, der sah halt echt stylisch aus und das war eine geile Mütze und habe ich mir gedacht, weißt du was? Der war ja auch nicht klein, weißt du, und wenn ich oben auf dem Schirm unterschreibe, dann sieht das ja keiner, außer wenn er den Mütze mal abnimmt. Und da habe ich mir gedacht, dann machst du das einfach, Punkt, aus, Ende. Da ist ja auch, weißt du, Luftfeuchtigkeit da, die Leute trinken alle Bier und hast du nicht gesehen, schwitzen. Ja, ja. So, und der Papier kannst du halt schwer unterschreiben. Deswegen, ich unterschreibe da auf allem.
Und kleines Lob an Kejo, der hat dir gerade in den Twitch-Chat den Link reingehauen von der Geschichte, die du gerade erzählt hast, also den Link zum YouTube-Channel, damit die Leute das für College gucken können, also auch die helfen. Der war nicht klein, er schreibt gerade, er sei 1,44 groß. Also Carsten, vielleicht verwechselst du mal 1,44? Wirklich? Okay.
Habe ich gesessen? Also auf jeden Fall. Oder hatte ich einen Sitzen? Das ist eine Frage jetzt.
Auf jeden Fall klingt das...
Da war Alkohol im Spiel. Dose. Punkt. Ist doch scheißegal.
1,44. Okay.
Dann, also gut, dann, aber, also wenn er wirklich, also wenn er da, dann weiß ich auch noch ungefähr, wer es war. Ja, habe ich tatsächlich, ja. Ich habe aber auch von so einem Typen, der war irgendwie, glaube ich, 2,3 Meter, habe ich auch eine Giants-Mütze unterschrieben.
Giants-Fans überall, trotz Daniel Jones.
Ja, die war noch, das war noch, die war noch voll so auf Eli Manning und Tüllü und Tadala, weißt du?
So, also erste Folge so richtig nach dem ersten Spieltag, erstmal Stunde 35, Carsten, abgeliefert.
Ja, oder? Also ich meine, besser geht's doch nicht, oder nicht? Also wir haben, wir haben alles gegeben für euch da draußen. Also wenn
schon. Trotz der Fantasy-Niederlage und der Patriots-Niederlage macht es mir auch wieder Spaß. Football is back. Jetzt haben wir noch Ravens gegen Raiders. Wir haben dann Giants gegen Washington und Freitag hören wir uns schon wieder.
So, und das bedeutet, ihr hört jetzt etwas und damit jetzt nicht Flipper. Wir machen es jetzt wieder offiziell. Jetzt ist auch gut.
Dankeschön.
Ja, ja. Flipper.
Mike Stiefelhagen ist in der Haut.